Sendemast sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. Weißt du, nur wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja. Wir sagen echt so.
Dann machen wir so 24 Stunden Podcast.
Das ist, wie man das nennt, Radiosendung.
Oh, Motherfucker!
Irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Mandy, retten wir den Tag. Sie sind genervt, witzig, sarkastisch und wütend. Alles, was du brauchst, denn echt mal. Irgendwann ist mal gut.
Wir haben schon wieder übelst viel gelabert. Ich hab noch übelst viel auf meiner Liste.
Hau mal raus hier.
Herzlich willkommen noch im alten Jahr 2020. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben es noch nicht geschafft. Es ist noch nicht zu Ende. Aber heute nochmal für euch die aktuellste, brandneueste, heißeste Scheißfolge 2020 Goodbye Folge. Wir werden keinen Jahresrückblick machen, weil lohnt nicht. Aber dafür haben wir heute nochmal eine großartige Überraschung in petto. Und zwar, wir dürfen heute hier tatsächlich endlich mal wieder einen wunderbaren Gast begrüßen. Und ansonsten bin ich da und Wendy ist auch da.
Wie immer,
am Apparat in Berlin. Aber an einem anderen Apparat in Dresden ist nämlich nochmal Susi. Susi, hallo.
Hallo.
Wir haben dich aus einem bestimmten Grund da. Wir dachten, uns würde ein bisschen Bildung mal gut tun hier in diesem Podcast.
Da habt ihr sofort an mich gedacht.
Genau, sofort an Susi gedacht, weil die einzige von uns dreien ist, die sogar einen Doktortitel hat.
Ziemlich krass, finde ich.
Ja, ich finde es auch krass. Ich denke immer, wenn ich so Sachen ausfülle oder bestelle, dann kann man ja immer so angeben, wie die Anrede sein soll. Und dann kann man ja so ausfüllen, Professor, Doktor. Und ich denke, das kann niemand nachprüfen. Niemand. Wenn ich das
anstimme. Das stimmt, aber was ich mich gerade frage, Susi, gibst du das dann an, wenn du irgendwas bestellst?
Nein, selten. Also wenn ich Bahn fahre, dann schreibe ich es aufs Ticket mit drauf, weil ich mir einbilde, die Leute, die Kontrolleure behandeln einen dann anders. Aber sonst nein.
Okay. Also ich kenne immer nur aus Erzählungen, dass es auch Menschen gibt, die sehr gerne auch mit Doktor dann immer angesprochen werden. Also wenn die dann den Titel haben, so. Also ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn man sagt, nö, das, ich bin einfach klug. Ich muss das nicht noch gesagt bekommen.
Kommt vielleicht immer auf die Situation drauf an, oder? In bestimmten Momenten will man vielleicht mit Doktor angesprochen werden. Also, wer weiß, kommt auch drauf an, immer, was man vielleicht so für Fetische hat oder so. Da kann sich das ja vielleicht richtig gut einfließen. Weißt du, so im Sexleben oder so.
Ja, das stimmt. Da kann man das, denke ich, auch sich ausdenken. Das kontrolliert ja auch keiner. Hallo, ich bin Professor, Doktor. Also wir haben Susi heute nicht nur hier, also Dr. Susi. Das klingt wie neue Dr. Sommer-Folge, weil Susi einen Doktortitel hat, sondern weil Susi auch was ich finde, ganz Spezielles macht, was sehr interessant ist. Und vielleicht magst du mal erzählen, was du so dein Daily Life machst und worin du überhaupt den Doktortitel hast.
Genau, kann ich gerne machen. Also ich habe in Berlin Lebensmitteltechnologie studiert. Das ist ein Ingenieurstudiengang, das heißt, man ist am Ende dann Diplom-Ingenieur. Damals war das noch, als ich das studiert habe, Diplom. Jetzt mittlerweile ist das alles auf Master natürlich umgestellt. Und da beschäftigt man sich also mit allem, was Produktion, Verfahrenstechnik zu Lebensmitteln angeht. Und nach meinem Studium, 2012 habe ich das beendet, bin ich nach Dresden gekommen, um hier zu promovieren. Das heißt, ich habe an der Uni gearbeitet oder arbeite auch immer jetzt noch an der Uni. Und mache also Lehre und Wissenschaft, beschäftige mich da also weiterhin mit Produktion von Lebensmitteln, mit Qualitätskontrollen, mit Analysen, mit Herstellung von neuartigen Lebensmitteln. Und jetzt gerade ist das Thema Nachhaltigkeit bei mir aktuell, also nachhaltige Lebensmittelproduktion.
Cool. Aber du hast gesagt, auch Lehre machst du, also du lehrst auch.
Genau, ich mache auch Vorlesungen und Praktika, genau.
Cool.
Also ich finde, das klingt ziemlich...
Alles online zurzeit natürlich.
Alles online, genau. Das klingt ziemlich fancy, weil auch gerade Lebensmittel so ein Ding ist. Man hat ständig damit zu tun und irgendwie setzt man sich manchmal nicht so gar damit auseinander, geschweige denn mit der eigentlichen Produktion, wie irgendwas irgendwo hinkommt, wie was entwickelt wird. Also zumindest geht's mir so. Ich meine, ne, wenn man das Chicken McNugget angucken, das ist halt weit weg vom Huhn, sage ich mal so. Und genau, deswegen dachten wir, dass da Susi vielleicht so ein paar interessante Sachen zu erzählen hat und dass ihr mal nicht nur uns, nur unsere Stimme hört. Ich meine, das ist ja schon super, uns zu hören, aber...
Ja, ich verstehe jetzt gar nicht, wovon du gerade redest. Also, hä?
Boah, freue mich auch, euch zu hören.
Ja, genau. Wir haben uns ja auch länger jetzt nicht gesehen und nur mal kurz. Ich finde das auch großartig, dass mit dieser Technik das so alles klappt. Ja, bevor wir aber in diese ganze Lebensmittelsache direkt einsteigen, habe ich auch noch ein paar interessante Sachen für euch zwei und natürlich für unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht. Ich weiß, habe ich schon gesagt, wie unsere wunderbare Folge eigentlich heißt? Habe ich das gesagt?
Nee, hast du nicht.
Habe ich nicht. Die heißt nämlich Foodloos. Also mit D, nicht mit T. Haha. Ja, sehr gut. Die Leute, die auf Tanzfilme stehen, wissen genau, was ich meine. Und
ich weiß nicht, was du meinst.
Du weißt nicht, was du meinst. Susi, weißt du, was ich meine?
Ja, Kevin Bacon, ganz schrecklich.
Okay, ja, aber das stimmt. Da war Kevin Bacon tatsächlich noch sehr jung und vor allem hatte dann später, wie ich finde, Kevin Bacon nicht mehr solche Rollen. Also der war ja sehr oft der Bösewicht dann gewesen, ne? Oder?
Das stimmt, ja. Aber ich kann mir den nicht angucken. Der ist irgendwie, weiß ich nicht.
Okay, also die Anti-Film-Empfehlung von Susi für Silvester. Guckt nicht Foodloos an.
Wenn man es vermeiden kann.
Okay. Also, und zwar, was ist mir mein Leben Neues passiert? Und zwar habe ich in einem Drogeriemarktkette sogenannte Waschblätter gekauft. Habt ihr das schon mal gehört?
Nee.
Das sind wirklich Blätter, also die sehen aus wie Esspapier, was ich früher als Kind total geliebt habe. Und die sind in so einer Verpackung und dann nimmt man so ein Blatt raus, dann haut man das in die Waschmaschine und das ist quasi das Waschmittel.
Ah, also nicht zum Essen, sondern zum Waschen jetzt.
Ja, genau, richtig. Zum Waschen. Also Waschblätter nicht für meinen Mund, sondern für die Waschmaschine und meine dreckige Wäsche. Und heute habe ich das erste Mal damit gewaschen. Also ich würde sagen, es ist okay. Und ich hatte letztens die Diskussion mit Freunden, da haben wir uns darüber unterhalten, bei wie viel Grad man Wäsche wäscht. Und auch meine Mutter hat zu mir gesagt, dass sie Wäsche bei 50 Grad wäscht. Also auch so random T-Shirts oder so. Und meine andere Freundin meinte, die wäscht die Wäsche auch bei so 40, 50 Grad. Aber ich wasche T-Shirts. Wenn da 30 Grad draufsteht, wasche ich bei 30 Grad. Aber die meinten, die haben eine Dokumentation gesehen, dass die Waschmaschinen gar nicht auf diese Temperaturzahl kommen und man deswegen immer 10 Grad abzieht. Jetzt die große Frage, wie soll ich um Gottes Willen meine Wäsche waschen?
Gute Frage. Also ich wasche meine Wäsche eigentlich grundsätzlich, also so meine normale Wäsche sozusagen, wasche ich bei 40 Grad. Im Normalfall. Ja, aber wenn es jetzt natürlich, also die meisten Sachen, die unter dem wären, also wenn da jetzt bei dem T-Shirt 30 Grad draufstehen, wer wascht das trotzdem bei 40 Grad, aber bei Sachen, die jetzt ein bisschen sensibler sind, mache ich Handwäsche und so Handtücher und Bettlaken und so, wasche ich meistens bei 60 Grad, aber jetzt habe ich ja irgendwie so eine fancy Anti-Allergiker-Bettwäsche, weil ich ja irgendwie die schlimmste Hausstaubmilbenallergie auf diesem Planeten habe und da steht drauf, dass ich das bei 90 Grad waschen soll, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, weil man muss das nur alle 3 Monate machen, aber ja, so wasche ich meine Wäsche.
Same. Ich mache es genauso wie Wendy.
Echt? Okay.
Tja.
Ja, ich wasche alles bei 40 Grad.
Okay, krass. Also ich
außer Bettwäsche und so.
Außer Bettwäsche, okay. Also das ist ein bisschen irre jetzt, weil ich mich jetzt frage, okay, wie viele Bakterien lasse ich überleben? Also ich wasche auch noch zusätzlich immer mit so einem Hygiene-Weichspüler.
Ja, das mache ich auch.
Das machst du auch?
Ich auch.
Okay, krass. Dann tötet ihr die Bakterien quasi auf 2 Ebenen und nicht nur auf einer Ebene. Weil ich mache ja dann nur so Luschi-Bubu-Wäsche.
Ja, quasi.
Na gut, okay, dann muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Aber ich finde das schwierig, vor allem wenn da 30 Grad draufsteht, dann traue ich dem ja eigentlich immer. Also das.
Aber ich finde, es kommt... Okay. Ja, ich denke auch, dass es jetzt nicht dramatisch ist. Und ich finde, es kommt ja auch darauf an, zum Beispiel bei den Black Milk Leggings, wenn ich die wasche, da stehe ja echt drauf, du sollst die nur in Handwäsche waschen. Was ich am Anfang gemacht habe. Irgendwann war mir das zu doof, habe die auch immer in die Waschmaschine gehauen. Da ist auch nichts passiert. Die sind jetzt nicht kaputt, die sind nicht eingegangen, da ist gar nichts passiert.
Okay, du meinst, sie haben mich angelogen.
Nee, ich denke nicht, dass sie dich angelogen haben, aber ich, keine Ahnung, ich bin halt rebellisch und du hältst dich halt nur an Regeln.
Ich war vor allem entsetzt, also ich muss diese Dokumentation auch nochmal raussuchen, ich war auch entsetzt, weil ich so dachte, Waschmaschine, warum verarschst du mich? Wenn da 30 Grad draufsteht, warum wäschst du dann nur bei 20 und wenn es 40 ist, dann nur bei 30? Also wieso? Das fand ich krass, wusste ich nicht. Auf jeden Fall Waschblätter.
Ich habe noch eine Frage zu dem Waschpapier.
Ja, schieß los.
Löst sich das dann auf?
Ja, das löst sich auf, genau. Das löst sich auf und das sieht wirklich, wirklich aus wie Esspapier. Also das ist auch ganz rosa und ganz dünn und ein bisschen weich. Also es knackt nicht so wie Esspapier. Also du kannst es nicht abknabbern. So, das geht nicht. Genau, es löst sich dann auf. Also eigentlich sehr ökologisch. Und es steht auch auf der Ecke, dass es vegan ist. Also dafür habe ich es nicht unbedingt gekauft, aber das steht halt mit drauf. Und es ist vor allem, was ich super finde, sehr platzsparend. Weil das quasi nur ist wie ein sehr dicker Briefumschlag.
Okay. Also es ist jetzt kein echtes Papier sozusagen, sondern das ist einfach nur in Papierform.
Ja, genau, richtig. Es ist in Papierform, genau. Und angeblich soll man da 25 Wäschen rauskriegen bei 4,5 Kilo Füllung. Und ich bin immer gespannt. Also weil dann würde sich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis nämlich auch ganz okay rechnen. So. Ja, also wenn ihr noch kein Neujahrsgeschenk sucht da draußen, schenkt doch mal Waschblätter. Da könnt ihr auch gleich mal ein bisschen angeben. Und ich habe noch eine großartige Geschenkidee, die ich selber auch ein bisschen creepy fand. Also ein bisschen. Und zwar bin ich durch Instagram und durch die Werbung von einer Influencerin, die sonst Hunde bewirbt, ihre eigenen Hunde, bin ich auf eine Seite gekommen, die so Andenken produziert und auch so Ketten und Schmuck und was weiß ich nicht, ne, und Sternzeichensachen und allen möglichen Kram. Aber nicht nur das, sondern auch Schmuckstücke. Also explizit wird das hier beworben mit Schmuckstücke für Mütter. Und was da drin ist, ist nämlich die Muttermilch.
Wie jetzt?
Also du schickst da quasi deine Muttermilch ein. Und die wird dann in einem Prozess dort konserviert und wird mit Kunstharz gemischt. Und dann kannst du das quasi als Ohrstecker tragen oder als Kette. Ne? Also da ist deine Muttermilch drin. Also als Andenken, ne? An die schöne Zeit der Schwangerschaft.
Warum will man das?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn du ganz krass bist und sagst, oh, übelst gut, ich hätte noch gerne so mehr Erinnerungen an mein Baby, ich reiß dir noch ein paar Haare raus.
Schickst du deine Plazenta?
Ja, ich glaube, die kann man sich, glaube ich, auch mit irgendwie reinmachen lassen oder irgendwas war da auch noch. Auf jeden Fall kannst du aber die Haare von deinem Baby mit reinmachen lassen. Also du kannst ja quasi so...
Okay, es ist super creepy.
Oder Muttermilch-Ohrstecker tragen mit den Haaren deines Kindes. Also ich finde das irre.
Das war ja tatsächlich früher, also ich war eine Zeit gehabt, wo ich ganz viel Bares für Rares geguckt habe. Und da haben die öfter mal so Schmuck, wo... Also es war ja früher so üblich, dass man die Haare des Geliebten oder des Kindes mit sich beigetragen hat. Das ist ja so eine Locke, die du dann im Medaillon oder so hast. So gibt es ganz viel so altertümlichen Schmuck mit so einem Zeug.
Okay.
Mit Haaren von längst toten Menschen.
Das ist auch
supi. Schön.
Also das ist auch ein bisschen creepy, aber also irgendwie kann ich das so ein bisschen verstehen. Also auch gerade, wo zum Beispiel noch nicht die Fototechnik so gut war, ne, dass man sagt, okay, dann nehme ich halt so ein Haar. Aber mit Muttermilch finde ich schon krass. Also, weil dann bist du so, oh, ich pumpe hier mit meiner Brust so ein bisschen Milch ab, schick das dann ein. Die machen, also ich finde es das krass, dass man das so verarbeiten kann mit diesem Kunstharzprozess. Dass das dann man das tragen kann. Aber ich finde es auch weird. Auf jeden Fall kann man auch mit Vergoldung nehmen und mit Silber nehmen und Rosé, Schmuck, das mit ja beziehen lassen. Und was lese ich hier noch? Ach so, der Preis. Also für alle, die sagen, das ist ja mal ein schönes Geschenk. oder mache ich, weil ich hätte so gerne Erinnerungen an meine Muttermilch. Ich finde das so irre. Das fängt ab 70 Euro an. Also je nachdem, was man dann dazu nimmt. Man kann auch noch Blüten nehmen und Blattgold. Und das kostet dann halt alles natürlich mehr. So, aber wer extravagante Geschenke sucht, was auch nur mega geil wäre, natürlich, wenn jemand selber schwanger ist und dann so Muttermilch-Anhänger verschenkt an so Familie.
Kann ja, man dann da auch andere Körperflüssigkeiten einschicken oder nur Muttermilch?
Also hier wird explizit mit Muttermilch geworben. Ich weiß aber, dass die Hunde-Influencerin Hundehaare hingeschickt hat. Die haben daraus auch Anhänger gemacht, weil ich denke, durch dieses Kunsthaar, da kann man ja im Prinzip alles eingießen. Und ich würde auch mal denken, das würde auch mit Blut gehen. Also warum nicht auch? Aber die haben das nicht nochmal hier beworben.
Oder mit Sperma oder so. Oh. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich denke mir halt auch so, wenn du jetzt eine Erinnerung an deine Zeiten der Muttermilch irgendwie haben möchtest, dann brauchst du dir wahrscheinlich für den Rest deines Lebens einfach nur deine Titten angucken. Da hast du deine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du da noch ein Armband oder sowas von brauchst.
Ja, aber also irgendwie läuft das halt. Und ich finde das halt auch so krass, wie auch diese Website, die meint das schon ernst. Ne? Das ist kein Fake, das ist auch ein anscheinend seriöser Anbieter. Und die haben, wie gesagt, sehr, sehr viele andere Produkte noch. Aber eben auch das, eben auch diese Muttermilch-Sache. Also ich finde, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein paar Hippie-Moms gibt, die das doch durchaus machen wollen, so. Und dann, oder vielleicht so denken, oh, das wäre auch übelst gut, wenn du so dein Kind hast und dann machst du das und dann schenkst du dann zum 14., 15. Geburtstag so eine Kette und sagst, oh, übelst gut, guck mal, da sind deine Haare und meine Muttermilch, das kannst du jetzt immer bei dir tragen. Ja.
Ich glaube, das kommt richtig cool vor den Kumpels, auf jeden Fall.
Finde ich auch super. Ja, aber die Sperma-Idee ist auch gut. Ich meine, beides ist ja Valentinstag und da...
Ich denke auch, also.
Ja, genau. Also auf jeden Fall das, gute Geschenkidee. Dann habe ich aber tatsächlich noch coole Sachen gefunden. Und zwar, es gibt ein neues Magazin auf dem Markt, das nennt sich Veto, also wie Einspruch. Und das kann man für 25 Euro im Abo holen. Das erscheint, glaube ich, viermal im Jahr. Und da werden ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus der Gesellschaft vorgestellt, die coole Projekte machen, die sich für Dinge einsetzen. Und also wer da vielleicht noch ein cooles Geschenk braucht oder für sich selber, ist ein tolles Magazin, super Druck, super gut Fotos. Hat mir sehr gut gefallen, ich habe das schon durchgelesen. Und in diesem Magazin wurde eine Initiative vorgestellt, die nennt sich Brand New Bundestag. Habt ihr davon schon mal gehört?
Mm-mm. Ja, ich schon, weil du es mir schon erzählt hast.
Ich habe es schon erzählt, ne? Wir haben es schon gesehen. Ja. Aber für diesen Podcast musst du so tun, als wie wenn du das noch nicht weißt.
Ja, was ist das denn, Cutie? Erzähl mir mehr davon.
Und, ja, sehr gerne, Wendy. Das ist eine Initiative, die sich quasi zusammengetan hat und gesagt hat, hey, die Politik ist ja doch schon ein bisschen sehr homogen und diese Politikkarrieren sind auch schon sehr strikt, die man da so gehen muss, wenn man irgendwie mal im Bundestag sitzen will. Und die haben gesagt, okay, wir gründen eine Initiative, da kann man sich bewerben oder jemanden nominieren. Und wo man sagt, hey, die Person wäre übelst gut für den Bundestag. Und dann hat quasi so eine Jury, also das ist jetzt schon gelaufen, ne, hat schon Leute rausgesucht, die sehr, also divers sind, unterschiedlich, da sind alle möglichen Menschen dabei, die parteilos sind. Und die stellen sich quasi in ihren Wahlbezirken zur Wahl. Und das Ziel dahinter ist eben, das transparent zu machen und so ein bisschen auch Fingerzeig zu zeigen, hey, guckt mal, ne, jetzt ist vielleicht bei jemand Parteiloses drin, jemand, der kein Jurist ist oder Juristin. Und die wissen auch, dass die Chancen, naja, erstmal nicht so gut stehen. Aber es geht ja auch vor allem darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Das fand ich super, weil ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass die Leute da also sowas ins Leben rufen. Und dann waren diesen Veto-Magazin, also das ist erstmal Brand New Bundestag, also wer sich dafür interessiert, googelt das einfach mal. Man kann auch den Newsletter abonnieren, das habe ich auch gemacht. Und weil jetzt geht ja bald die ganze Wahlkampf-Scheiße los. Und dann wurde eine super Institution vorgestellt, die nennt sich Hate Aid. Habt ihr vielleicht von der schon was gehört?
Nee.
Das ist total neu für mich, Judy. Erzähl mir mehr.
Okay, sehr gut. Wendy, mache ich sehr gerne. Hate Aid ist eine Organisation, die sich gegen Hass im Netz einsetzt, was ich ja finde, ein echt krasses Problem geworden ist. Und die helfen quasi Opfern, die denen ausgesetzt waren und verteidigen die auch, beziehungsweise beraten die auch juristisch und übernehmen auch Prozesskosten. Und in dieser Organisation kann man auch so spenden und so und sich hinwenden. Und die haben eine App entwickelt, was ich super finde. Da muss man einfach nur HateAid eingeben, App Store, also App Store oder Google Play Store. Und dann kommt man auf diese App, die ist umsonst. Und da kann man ganz, ganz einfach Hasskommentare melden. Also einfach Screenshot machen, dann hinschicken, entweder anonym oder mit Namen. Und die prüfen das dann, ob das straftatlich relevant ist oder nicht oder ob das nachverfolgt werden kann oder nicht. Und das finde ich super, weil es war noch nie einfache Hasskommentare an die richtige Stelle zu melden. Und genau, also HateAid, ladet euch fürs Handy runter, lest paar Facebook-Kommentare durch zu einem zum Maskentragen und meldet doch mal ein bisschen was. Gut, also das war so meine hottest, newest, weirdesten Shit-Sachen, die ich rausgesucht habe.
Mhm, nice. Mhm.
Gut, okay, nach diesem Einstieg machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Jetzt habt ihr euch alle Notizen gemacht da draußen, hoffe ich, was ihr jetzt allen schenkt.
Ich hör euren Podcast auch immer mit Notizbuch.
Sehr gut, sehr vorbildlich.
Genauso muss es auch sein. Hier kommt man den heißesten Scheiß. Genau, richtig. Wir haben ja nicht nur Susi dafür da, dass sie sagen kann, erzähl mir mehr über diese Sache, über die ich noch nichts weiß. sondern ja auch aus einem gewissen Grund. Und ich dachte, wir gehen diese ganze Lebensmittelsache rein, indem wir ja mal darüber reden, was wir uns zuletzt vielleicht gekauft haben oder so für die Küche als Verarbeitungsgerät für Lebensmittel oder welche abgefahrenen Lebensmittel wir in letzter Zeit probiert haben, wo man sagt, boah, das habe ich noch nie gegessen oder noch nie gemacht und das war total irre.
Mhm. Okay.
Oder gibt es da gar nichts? Weil Corona, niemand war shoppen, niemand war einkaufen, niemand hat fancy shit gekauft.
Also wir haben als Weihnachtsessen dieses Jahr Rouladen gemacht, Typ Rind. Also aus pflanzlichen Protein, Typ Rind. Und es war richtig gut. Ich meine, ich habe auch schon lange jetzt kein Fleisch mehr gegessen. Also es hat sich für mich angefühlt wie... Nee, es war sehr lecker. Was habe ich mir gekauft für die Küche? Schon lange nichts mehr. Nee, weiß jetzt nicht.
Okay. Wendy, wie sieht es bei dir aus?
Was ich halt dachte, ist jetzt nicht wirklich ein Verarbeitungsgerät, aber ich habe mir eine Lebensmittelwaage gekauft. Und ich finde es sehr praktisch, also mal davon abgesehen, dass ich halt jetzt die ganze Zeit während Corona und Lockdown... Habe ja schon seit März mit meiner Mutter und meiner Schwester immer Skype-Backen gemacht. Also wir haben gebacken über Skype. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und das ist halt so ein bisschen doof, wenn du halt, da steht da so und so viel Gramm Mehl, so und so viel Gramm Zucker. Und ich habe zwar so einen Messbecher, aber zum Beispiel bei Zucker fängt es dann so bei 200 an. Und dann steht da aber so 110 Gramm Zucker. Und ich so, ja, cool, das hilft mir jetzt richtig weiter, kann ich jetzt nur schätzen. So. Und dann war ich so, okay, Lebensmittel macht voll Sinn. Und weil ich ja auch, habe ich Cutie schon erzählt, aber Cutie muss jetzt auch ganz überrascht tun, habe ich gerade meine Ernährung umgestellt. Und genau, und da wollte ich halt auch so ein bisschen halt wirklich Sachen abwiegen können, um zu wissen, wie viel von etwas habe ich jetzt tatsächlich. Habe festgestellt, dass das, was ich immer so geschätzt habe und was ich dachte, was wie viel ist, absolut nicht das ist, wie viel es ist. Sehr interessant auf jeden Fall. Genau, deswegen habe ich mir das gekauft und so an Lebensmitteln jetzt sowas, also was Neues, was ich jetzt gegessen habe oder was Spannendes. Ist jetzt schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie während Weihnachten sehr viel Sekt getrunken, verschiedenste Arten von Sekt. Aber das war jetzt auch nicht so. Also auch Sachen, die ich vorher noch nicht getrunken habe. Aber ich finde, Sekt schmeckt immer nach Sekt. Also ich weiß nicht, ich bin da keine Connoisseur so. Ich habe keine Ahnung von Sekt. Für mich schmeckt das alles gleich.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe da alles auch drüber nachgedacht. Schmecke ich das alles wirklich raus? Auch so Feinheiten beim Essen oder so? Und ich war ja mal ganz groß oder bin auch noch ganz großer Fan der Netflix-Serie Chef's Table. Weil ich das großartig finde, wie die ganzen Köche und Köchinnen vorstellen, die Leute, die sich mit Essen da beschäftigen und abgefahrene Restaurants haben. Und mein Traum war ja auch, also irgendwann mal zu so einem Restaurant zu gehen, was dort in dieser Serie vorgestellt wurde. Und dann denke ich mir aber gleichzeitig, okay, würde ich das wertschätzen? Ne? Also könnte ich quasi diese ganz kleinen Mengen, die es da ja gibt, mit krassen Geschmackssachen, würde ich danach denken, oh fein, wie die das und das gemacht haben. Oder würde ich quasi unter Strich einfach so denken, geil. So, ne? Das ist auch bei Sekt, ich muss sagen, ich merke manchmal einen Unterschied zwischen sehr, sehr günstigen Sekt und sehr teuren Sekt. Aber so ein ob das jetzt ein Champagner ist oder das ist oder jenes ist, das kann ich auch nicht entscheiden. Aber Susi, du hast mir mal erzählt, dass ihr bei euch auch quasi so Tests macht mit Lebensmitteln und Bewertungen und Einschätzungen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie da die Probanden arbeiten oder wie ihr da arbeitet. Weil ich stelle mir das wirklich sehr schwierig vor, wenn ich jetzt 3 Schokoladen kriegen würde oder irgendwas anderes, zu sagen, oh, die ist aber mehr nussiger im Geschmack oder was auch immer. Also, ne, wenn man sich so Beschreibungen auch auf Lebensmitteln durchliest, auch beim Wein oder so, ne, wo ich so denke,
Whisky, schlimmste.
Oder Whisky, ja, genau, wo ich so denke, okay. Also,
mild im Abgang.
Mein Gaumen ist sehr stumpf, würde ich mal sagen.
Aha.
Ja, das ist ein ganz spannendes Feld tatsächlich, Lebensmittelsensorik, weil das gehört quasi zu jeder Produktion. Also immer, wenn Lebensmittel hergestellt werden, gehört am Ende in die Qualitätskontrolle eine Sensorik. Also alles wird in der Fabrik oder im Unternehmen produziert, wird ja auch irgendwie gekostet, bevor es an die Konsumenten geht. Und da generell, es ist also ein Standardinstrument für die Qualitätskontrolle, aber in der Forschung machen wir das natürlich auch, wenn wir jetzt Dinge entwickeln, dass wir das dann kosten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu testen, wenn du jetzt zum Beispiel nur wissen willst, ich ersetze in der Schokolade Milchpulver oder reduziere das Milchpulver oder reduziere den Zucker und möchte wissen, schmeckt der Konsument das? Dann kannst du den Leuten halt 3 Proben geben und die sollen dann herausfinden, finde ich die abweichende Probe zum Beispiel. Oder wenn man jetzt Begriffe finden will, was ihr jetzt gerade gesagt habt zu Lebensmitteln, also das heißt ein Geschmacksprofil erstellen, dann funktioniert das in Sitzungen, wo man sich überlegt, naja, mit welchen Attributen könnte ich dann das Lebensmittel jetzt beschreiben? Ist das jetzt salzig? Ist es bitter? Ist es erdig? Ist es grün? Ist es blumig? Keine Ahnung. Und dann versucht man die Intensität dieses Attributs halt abzuschätzen. Also ist es jetzt stark wahrnehmbar oder weniger stark wahrnehmbar? Das sind so Möglichkeiten, wie man das rausfinden kann. Und wenn wir bei uns jetzt irgendwelche Sachen haben, also man muss das natürlich ja dann, wenn man das wissenschaftlich machen will, so objektiv wie möglich bewerten. Das heißt also, wir haben ein Sensoriklabor, da hat also jeder so eine kleine Kabine, in der man sitzt. Das ist also alles auch nach DIN-Normen eingerichtet. Da kann man dann auch ein Rotlicht zum Beispiel einstellen oder ein schwarzes Licht, dass es auch die Farbe eventuell maskiert sein könnte. Und dann ist man also in einer sozusagen relativ neutralen Atmosphäre, dass man auch keine Ablenkung hat und dann kostet man Dinge. Und wenn wir jetzt Attribute bewerten, wie jetzt so Texturen oder irgendwas von Keksen oder sowas irgendwie bewerten wollen, dann haben wir auch so Sessions, wo wir relativ lange darüber diskutieren, wie wird das jetzt gekaut? Wie oft kauen wir das, bevor wir das runterschlucken? Wann wird welches Attribut bewertet? Also ist die Knusprigkeit der Abbiss zum Beispiel und dann die Knackigkeit oder sowas ist dann, dass man auf den Backenzähnen kaut. Oder was passiert, nachdem man runtergeschluckt hat, was bleibt dann noch im Mund übrig an Geschmack und sowas. Das sind dann so Sachen, die man dann lange diskutiert, damit auch alle irgendwie das Gleiche machen, damit das halt wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat dann.
Aber was ich mir jetzt zum Beispiel direkt frage, ist, du sagst irgendwie objektiv und es muss ja auch irgendwie nachvollziehbar sein für die Leute, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Geschmack wie blumig zum Beispiel. Mhm. Also blumig ist ja jetzt irgendwie für mich sehr relativ, weil es gibt so viele verschiedene Blumen, da müsstest du ja eine konkrete Blume nehmen, weil es gibt ja auch Blumen, die echt ekelhaft sind. Im Normalfall isst du Blumen ja auch nicht, sondern riechst sie nur. Also wie kann ich das quasi transferieren? Das finde ich so, blumig kann so alles heißen. Das ist ja, wie kommt man auf sowas? Wer sagt denn, was blumig ist und an welcher Blume orientiert man sich da?
Das ist ein sehr guter Punkt, Wendy. Ja, also das war Hauptsache, die Leute, die das testen, sind sich darüber einig, was damit gemeint ist. Man kann ja manche Geschmackseindrücke jetzt auch schwer beschreiben. Also mit Heu, ich kann vielleicht noch jeder was anfangen. Ne? Das ist halt irgendwie sowas, was halt wenn wie Heu riecht. Aber wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie würzig, das ist schon zum Beispiel schon so ein Wort, das kann für jeden auch was anderes bedeuten. Ne? Da muss ich dann halt irgendwie eine Weile darüber unterhalten oder versuchen, das zu umschreiben, was man jetzt genau damit meint oder mit welcher Blume man das vielleicht jetzt assoziieren würde.
Ja, okay, weil zum Beispiel jetzt auch irgendwie bei sowas wie, also ich denke jetzt gerade bei sowas wie salzig oder scharf oder so, das könnte man ja vielleicht auch irgendwie anders noch nachprüfen, weil das hat ja auch damit zu tun, ne, wo auf der Zunge man das schmeckt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie das war, ne? Aber es schmeckt ja einfach süß woanders, als wo du salzig und sauer und bitter oder so schmeckst. Aber sowas prüft ihr jetzt, also ich weiß nicht, ob es dafür Verfahren gibt oder sowas, sowas macht ihr dann nicht quasi, sondern es ist eher nur so, wir reden darüber, wie das für die Leute schmeckt.
Ja, auch. Also du kannst mit den über die Grundgeschmacksarten halt auch die sensorischen Prüfer schulen. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt eine Studie machen und da brauche ich irgendwie ein Panel dafür, irgendwie 15 Leute oder sowas, die müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen, dann kannst du die halt auf Geschmacksarten auch schulen, dass sie jetzt ganz oft eine Sache kosten müssen und immer wieder die abweichende Probe finden müssen zum Beispiel. Oder du kannst auch Geschmacksschwellen prüfen. Also manche Leute sind sehr empfindlich auf bitter. Dann kriegst du halt Proben mit verschiedenen Konzentrationen von einer bitteren Substanz und dann musst du sagen, ab welcher Konzentration kann ich das dann noch schmecken. Mhm. Und dann weißt du schon, okay, wenn jetzt diese Person auf bitter total unsensibel reagiert, also das überhaupt nicht schmecken kann, dann brauchst du denjenigen keinen Kaffee testen lassen oder sowas. Die Person ist dann dafür nicht gut geeignet. Also sowas kann man schon machen, dass man so Schwellenwerte ermittelt.
Ah ja, also, interessant.
Also ich finde das auch... Ich finde das auch super irre, weil das sind alles solche Sachen, wie soll ich das sagen, was du ja auch gerade beschrieben hast, das ist ja mit einem enormen Aufwand verbunden, mit enormen Gedanken. Und bei einigen Lebensmitteln denke ich so, okay, hat niemand vorher gegessen. Also, wisst ihr, was ich meine? Die wirklich schlecht sind. Ich denke da zum Beispiel an sehr, sehr günstig hergestellte Schokolade. Ne, das kennt man alle. Die Oma meint's nur gut mit den 2 Cent Weihnachtsmann vom Netto und man denkt aber so, bah, also ne, sag ich jetzt mal so, da denke ich so krass, weil das ist ja auch irgendwie alles so, solche Verfahren sind ja dann doch relativ standardmäßig und dann denke ich mir auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, lohnt sich die Mühe, also gerade Kaffee ist ein ganz spannendes Thema auch, weil ich probiere ganz viel verschiedenen Kaffee aus und kaufe sehr viel auch so ganz kleine Marken. Und Hauptsache, es sind 30 Bio-Siegel drauf, so ungefähr. Und ich schmecke keinen Unterschied. Also wirklich, das ist, entweder konzentriere ich mich dann zu wenig darauf, ich trinke meinen Kaffee auch ohne Zucker. Also manchmal ist es ja auch so, wenn man 20 Zuckerlöffel mit drin hat, dann ja, kann man irgendwas trinken. Aber also das finde ich krass, dass das irgendwie dann so, sich der Leute sehr viel Gedanken machen, was mich zu meiner Frage an dich führt. Ist das denn so, also aus Erfahrungswerten, auch wenn die Leute geschult werden oder so, finden die denn dann die abweichenden Proben? Fällt es den Leuten leicht, die Sachen zu beschreiben oder was du auch gerade vorhin mit der Schokolade gesagt hast? Schmecken, also wie krass schmecken Leute wirklich feine Unterschiede raus? Ja, ich weiß, die Zunge ist sehr komplex und so weiter, die Geschmacksorgane, aber was ihr da wirklich macht und mit diesen ganzen Attributen ist ja wirklich sehr feingliedrig, ne?
Ja, das stimmt. Also in solchen Tests finden die Leute kleine Unterschiede schon sehr gut auch. Das will man ja dann manchmal vielleicht auch wissen. Aber für eine Firma, die jetzt was produziert, ist das ja eigentlich nicht so wichtig. Also da will man ja, hat man ja den Konsumenten, der das zu Hause so isst, wie er es halt isst und vielleicht auch gar nicht so darauf achtet. Aber wenn er jetzt eine Rezeptur, also wenn ich jetzt die Rezeptur irgendwie verändern möchte, weil ich einen anderen Rohstoff einsetzen muss oder wo meine Nuss-Nougat-Creme soll jetzt eben, keine Ahnung, weniger Fett oder ich will da was einsparen, dann will ich ja wissen, kaufen die Leute das trotzdem noch oder schmeckt das so stark anders, dass die dann sagen, nee, das kaufe ich jetzt nicht mehr. Na, das ist dann nochmal ein bisschen anders. Da können die Unterschiede auch größer sein, als wenn man das jetzt in so einer sehr standardisierten Atmosphäre prüft. Da merkt man kleine Unterschiede dann schon eher.
Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, irgendwie so bei so Unterschieden, die Diskussion habe ich aus irgendeinem Grund irgendwie häufiger mit Leuten, Cola. Also ich finde, Cola ist ja irgendwie auch so ein Ding, da gibt's ja Leute, die haben halt, die sagen, Coca-Cola ist die beste Cola, so, andere sagen, Fritz-Cola ist die beste Cola, die anderen sagen, also niemand sagt, Pepsi wäre die gute Cola, aber grundlegend gibt es da ja auch Unterschiede, aber dann auch nochmal im Speziellen, ne, die große Diskussion um Coca-Cola Classic, Coca-Cola Light und Coca-Cola Zero. Und ich persönlich zum Beispiel bin ja der Meinung, dass der Unterschied zwischen Coca-Cola Classic und Coca-Cola Zero so gut wie nicht schmeckbar ist. Wenn, würde ich eventuell sogar sagen, dass ich finde, dass Coca-Cola Zero besser schmeckt als die Classic Coca-Cola. Aber die Coca-Cola Light schmeckt halt richtig kacke. Und ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der denkt, Coca-Cola Light schmeckt richtig geil. So, aber ich meine, da haben sich ja Leute auch überlegt, wir machen das jetzt. So, und haben das ja quasi auch testen lassen, den Geschmack. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Probanden waren, ey, Coca-Cola Light merkt keiner, keiner merkt das. Weil auf jeden Fall merkt man das. Aber hat man dann quasi dann einfach entschieden so, okay, ja, Coca-Cola Light schmeckt zwar nach Scheiße, aber hat halt irgendwie weniger Kalorien, deswegen kaufen die Leute das dann trotzdem. Also ne, ist ja auch die Frage, habt ihr dann so Situationen, wo halt auch rauskommt, nee, die Leute finden es eigentlich scheiße und es schmeckt eigentlich niemandem. Aber der Benefit daraus ist trotzdem so gut, dass wir uns, also dass dann die Firma entscheidet, nee, wir machen das trotzdem, weil ich glaube, Leute werden das, weil wir das so und so vermarkten zum Beispiel, oder dass die um die Benefits irgendwie wieder da drauf schreiben können, dass sie dann sagen, ja, es schmeckt zwar kacke, aber wir verkaufen es jetzt trotzdem.
Ja, ja, also in der Industrie ist es natürlich oft ein Marketingfaktor, der dann damit reinspielt. Ist bei der Coca-Cola Light wahrscheinlich auch so. Oder die Zero, die man ja dann später erst eingeführt hat, einfach weil man noch, ich meine, die hat ja auch keine Kalorien, also ist ja im Prinzip das Gleiche, bloß halt nochmal ein anderes Label und für andere Zielgruppe vielleicht, ne? Das kommt dann da nochmal
dazu. Aber was ist denn da der Unterschied zwischen, also in der Coca-Cola ist klassisch Zucker drin als Süßungsmittel, oder?
Ja, ja.
Und der Coca-Cola Light und der Coca-Cola Zero, also welche Süßungsmittel, also unterscheiden die sich in ihren Süßungsmitteln auch nochmal oder nur in der Intensität der Süßungsmittel?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Es könnte aber auch sein, dass die direkt unterschiedliche Süßungsmittel haben. Es ist auf jeden Fall was, was Kalorien, also was nicht verstoffwechselt wird vom Körper.
Ja.
Also es keine Kalorien hat.
Es gab ja auch noch diese Stevia-Coca-Cola, die logischerweise mit Stevia ist, also diese grüne Coca-Cola. Die habe ich zum Beispiel nie probiert. Aber ich glaube, ich habe das auch irgendwann mal gegoogelt mit diesem ganzen Coca-Cola Light Zero-Dings. Und das Witzige ist, also ich kann jetzt nicht mehr sagen genau, was jetzt der Unterschied war, aber was interessant war, ist, dass die auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich schmecken. Also aka, dass sie auch für unterschiedliche Märkte unterschiedlich viel Zucker, Süßungsmittel oder was auch immer drin haben. Deswegen schmeckt halt, wenn du eine Coca-Cola Zero oder Light oder was weiß ich was hier kaufst oder du kaufst die in Indonesien zum Beispiel, schmeckt die unterschiedlich. Das fand ich spannend.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, also ich meine, man kennt das ja auch von sich selber, ne, vom eigenen Verbraucherverhalten. Wenn du was schon jahrelang konsumierst und es schmeckt auf einmal anders, dann kaufst du das auch nicht mehr. Ne? Ja. Das ist ja so eine, Essen ist ja so eine Gewohnheitssache auch. Und wie du halt auch sozialisiert bist, wie du aufgewachsen bist mit dem Nutella-Brot jeden Sonntag früh, dann isst du das halt auch lange. Und dann magst du vielleicht andere Nougat-Cremes auch nicht so, obwohl das das Gleiche ist.
Ich habe da auch noch mal auch ganz, ganz viele Fragen. Ein Glück ist Susi heute da, dass sie das alles beantworten kann.
Ob ich das kann, weiß ich nicht.
Also gerade Zucker ist ja in der Gesellschaft sowieso ein krasses Thema, ne? Und wenn die jetzt ja schon angefangen anzusprechen, mit den ganzen Süßungsmitteln, ich hatte das Gefühl, auf einmal sind die so aufgeploppt, ne? Also ganz früher, kann ich mich nur erinnern, gab es mal Süßungsmittel. Mein Vater selber ist Diabetiker und der hat dann halt keinen Zucker in den Kaffee gemacht, sondern Süßungsmittel, ne? Und das war die einzige Berührung. Da war das noch nicht hip, da war das noch nicht cool. Nur alte Leute, genau, die das machen mussten, haben das irgendwie gemacht. Und jetzt hat das ja so einen ganzen Schwung genommen. Weil da gab es noch mal so Hype-Sachen. Also ich habe das Gefühl, Stevia ist jetzt wieder weniger gehypt. Aber jetzt wird mehr gehypt Xylit. Vielleicht kannst du ein bisschen mal was erzählen, Susi, noch so, mit was für Zuckersorten ihr arbeitet, experimentiert, auch vielleicht was so Nachhaltigkeit angeht oder vielleicht, was mich auch total interessieren würde, wie gewisse Zuckersachen also kreiert werden, wie vielleicht auch Zusammensetzungen da entstehen, wie man sagt, okay, wir müssen jetzt das und das finden und ich weiß nicht, ob du dich damit auch beschäftigst, aber mich würde natürlich immer sehr, weil ich liebe Geld sehr, dank meiner sehr kapitalistischen Mutter, wie hoch Kostenfaktoren da sind. Und da können wir dann vielleicht auch dann noch über andere Sachen reden, was so Kostenfaktoren angeht, nochmal über Fleisch zum Beispiel, weil das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Aber bleiben wir erstmal bei dem, was die Gesellschaft oft beschäftigt, Zucker und Süßstoffe.
Zucker, ja. Ja, das ist immer so ein Trend, der immer mal wieder aufkommt, ne? Dass alle so, jetzt müssen wir wieder ganz viel Zucker reduzieren, dann müssen wir wieder ganz viel Fett reduzieren, das ist ja immer so ein bisschen Ernährungstrends und die Lebensmittelbranche, die passt sich da natürlich dann so ein bisschen an, ne? Wenn man das mitkriegt, dass das jetzt irgendwie losgeht mit die Leute wollen halt zuckerreduzierte Marmelade oder sowas kaufen, dann geht's halt los und die Industrie oder die Unternehmen überlegen sich halt irgendwelche Sachen und das ist halt so dieses schlechte Image vom Zucker. Gibt es schon relativ lange und deswegen versucht man immer oder häufig in Produkten das eben zu ersetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann einmal intensive Süßstoffe verwenden. Das sind sowas wie Acesulfam K oder alles, was man auch so im Kaugummi kennt. Das sind so Süßstoffe, die haben tausendfach die Süße von Saccharose, also von Zucker. Und Stevia ist auch so ein Intensivsüßstoff. Stevia ist der einzige natürliche oder einer der wenigen natürlichen Süßstoffe, die so intensiv sind. Deswegen gab es diesen Trend, diesen Stevia-Trend halt auch, weil man dann gedacht hat, okay, es ist halt irgendwie nicht so cool, Zyklamat oder Acesulfam-K draufzuschreiben auf dieses Produkt, sondern wir wollen lieber was Natürliches. Und deswegen gab es dann diesen Stevia-Trend. Das führt aber halt auch immer so ein bisschen dazu, das gab es ja auch in, also als Pulver so, ne, dass man das auch so zum Backen verwenden konnte und so. Aber dadurch, dass das halt so intensiv süßt, kannst du das ja nicht eins zu eins mit Zucker austauschen. Das heißt, wenn du in deinen Kuchen 30 Gramm Zucker reinmachen willst oder 120 Gramm und du willst das mit Stevia, mit der Süße ausgleichen, dann brauchst du vielleicht 0,1 Gramm oder so. Ne? Das heißt, da geht dir jede Menge Masse oder überhaupt noch andere Funktionalitäten von dem Zucker natürlich verloren. Weil Zucker macht ja nicht nur süß, sondern man hat ja auch noch ganz viele andere Aufgaben im Lebensmittel. Also kann ja auch konservierend sein. Es hat ganz viel andere Geschmackskomponenten, die dadurch entstehen. Also wenn man an Karamellisation denkt oder Maillard-Reaktion, also andere Geschmacksstoffe, die da entstehen, dann muss man das natürlich irgendwie, diese anderen Funktionen auch irgendwie ausgleichen. Das ist halt eine Möglichkeit, intensive Süßstoffe zu verwenden. Und dann gibt es noch die Zuckeralkohole. Das ist auch das, warum auf dem Kaugummi draufsteht, dass es abführend wirkt irgendwann. Wenn man zu viel isst davon, das sind die Zuckeralkohole. Die sind halt weniger süß als Zucker, also als Saccharose, können dafür aber eins zu eins von der Masse her eingesetzt werden.
Auf jeden Fall, was ich jetzt gerade noch gedacht habe, irgendwie so, ne, weil Q, du hast schon erwähnt, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr nochmal mit Ernährung auseinandersetze und auch weil du das erwähnt hast, Q, mit dem so, oder auch du, Susi, ne, dann gibt's immer mal wieder so Phasen, ne, dann will man irgendwie Fett reduziert oder irgendwas, ne. Und was ich ja auch so spannend finde, dass, erstens, klar, auch so gibt es ja so Vorurteile gegenüber bestimmter Komponenten, ne, ob das jetzt irgendwie Kohlenhydrate machen Fett, Fette machen Fett, Zucker ist halt scheiße, so, es gibt halt immer irgendwas und dann müssen ja Sachen ersetzt werden, ne, wie du halt auch gerade eben gesagt hast. Und gerade irgendwie bei fettreduzierten Lebensmitteln ist mir das ja auch aufgefallen und habe ich auch drüber gelesen, dass erstmal sind ja Fette auch grundlegend nicht schlecht. Unser Körper braucht ja auch Fette, so, ne? Aber dann hast du halt irgendwas Fettreduziertes, aber dann ist da halt 1000 Zucker reingeballert oder irgendwas anderes reingeballert, sozusagen, um das so zu ersetzen. Und was auch dann sonst so Geschmacksträger sein kann, ne? Weil Fett ist ja auch Geschmacksträger. Wenn das nicht drin ist, brauchst du irgendwas anderes, was dir irgendwie Geschmack gibt, was halt auch eigentlich scheiße ist. Deswegen halt irgendwie ja viele fettreduzierte Lebensmittel eigentlich beschissener sind, als wenn du eigentlich einfach das Original gekauft hättest, weil weniger Zusatzkram irgendwie drin hast, Geschmack Verstärker oder sowas, ne, die du dann halt mehr brauchst, wenn du kein Fett mehr als Geschmacksträger sozusagen auch hast. Ne? So, das würde mich halt auch irgendwie interessieren, habt ihr damit irgendwie auch so zu tun und weißt du da irgendwie mehr drüber, so okay, womit ersetzt man dann zum Beispiel bei Fetten so Dinge? Was kommt dann da stattdessen dann rein, wenn da weniger Fett drin ist?
Ja, also wenn du jetzt an Fette in Milchprodukten oder sowas denkst, dann ist es häufig das Problem, wenn Fett reduziert wird, dass sich die Cremigkeit verändert. Ne? Das heißt, der Joghurt oder der Quark oder so, die sind dann halt anders von der Textur. Also die sind weniger geschmeidig oder weniger cremig. Und dann kann man zum Beispiel irgendwelche Verdickungsmittel einsetzen, also Stärke oder Zellulose oder sowas, um halt solche Texturen dann nachzuahmen. Also es sind dann Kohlenhydrate, also komplexe Kohlenhydrate, die werden dann eingesetzt, die haben halt quasi Gel, machen dann wie so eine gelbildenden Eigenschaften in dem Produkt und imitieren dann diese Textur vom Fett zum Beispiel. Und es ist aber natürlich, was du schon gesagt hast, ist natürlich richtig, dass das Label, also die Inhaltsstoffe, werden natürlich immer komplexer. Und das ist natürlich auch nicht, je komplexer, desto hochtechnologisch verarbeiteter ist das Lebensmittel. Und es gibt halt auch Konsumenten, die da eben sehr viel Wert drauf legen. Und wenn man dann eben so viele Inhaltsstoffe einsetzt, dass es dann eben nicht mehr so gut ankommt. Ne? Das ist bei den ganzen vegetarischen und veganen, diese ganzen Fleischersatzprodukte ist das ja, das sind ja, lebensmitteltechnologisch sind das alles super spannende Produkte, weil die 10, 20 verschiedene Komponenten enthalten, um irgendwas nachzuahmen. Das ist, also aus technologischer Sicht ist das total spannend, aber wenn man jetzt ein übersichtliches Label haben will und sagen möchte, ich bin ganz naturbelassen und habe nur 3 Zutaten, da ist man da dann doch weiter davon entfernt mit solchen Sachen.
Aber also du hast schon angesprochen mit den vegetarischen Ersatzsachen, das interessiert mich persönlich selber auch sehr, aber bei diesen Zuckersachen, also die Industrie will ja natürlich nicht nur auf diese Welle aufschwimmen, Sachen zu verkaufen, sondern also auch Geld sparen, du hast das vorhin ja auch angesprochen, deswegen wird ja auch oft nach Ersatz geschaut, aber also kannst du das beantworten, wenn ich jetzt was sehr günstig herstellen will, also sagen wir mal, ich habe ein Produkt X und das ist zum Beispiel ein Joghurt oder eine Schokolade, also irgendwas, oder wo ich viel Zucker reinballe oder wo man das süßer erwartet, nenne ich es mal so, wo man süßer erwartet. Was ist denn da die theoretisch günstigste Alternative? Ist es der klassische also Saccharosezucker? Weil, also wenn ich jetzt einkaufen gehe im Supermarkt als Endverbraucher, dann ist ja der für mich zum Beispiel erkenntlich noch am günstigsten. Ne? Also im Vergleich, wenn ich jetzt Stevia dazu kaufen würde. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, diese Rechnung, die du gemacht hast. Ich wusste nicht, dass Stevia so krass viel süßer ist als Zucker. Das wusste ich nicht, ja. War mir nicht bewusst gewesen. Aber ist das dann auch so? Also es ist immer noch so, dass der klassische Saccharosezucker eigentlich auch das günstigste Material ist, oder ist das eigentlich nicht so unbedingt? Und es gibt ein anderes krasses Ding, wo man sagt, aber eigentlich wäre das viel billiger, aber das will halt keiner essen.
Na, es gibt noch, also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist auf Verpackungen, dass öfter auch mal Glucose-Fructose-Sirup oder sowas draufsteht als Süßungsmittel. Mhm. Das ist quasi ein Abbauprodukt, zum Beispiel aus der Stärkeherstellung. Das heißt, das ist ein Stärkemolekül, also ein Reservekohlenhydrat von den Pflanzen, was jetzt auch in der Kartoffel zum Beispiel drin ist. Ne? Wenn man das enzymatisch oder mit Hitze behandelt, dann wird das in die Monomere unterteilt. Das ist halt Glucose. Das heißt also, es ist ein Abbauprodukt von Stärke. Und das ist relativ einfach herzustellen. Und deswegen wird das auch viel, viel als Süßungsmittel verwendet, weil man das eben auch aus allen möglichen Reststoffen noch gewinnen kann. Also das ist dann noch günstiger als Saccharose zum Beispiel. Mhm. Alles, was jetzt so natürliche Süßstoffe angeht, also Stevia zum Beispiel ist jetzt schon einer der teureren Süßungsmittel. Deswegen, wenn man das jetzt kauft als Verpackung, dann ist das auch immer mit Stärke oder mit Zellulose oder sowas kombiniert. Ne? Da ist immer ein Füllstoff mit drin. Also wenn das jetzt so ein Produkt ist, was du 1:1 mit Zucker verwenden kannst, dann ist da immer ein Füllstoff mit drin, damit du das überhaupt anwenden kannst. Weil sonst müsstest du ja immer nur eine Messerspitze oder irgendwas davon einsetzen. Genau, also und es gibt immer noch günstigere Varianten und natürlich versucht, wie überall, die Industrie auch zu sparen, wo es geht natürlich.
Und wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn wir mal bei Zucker irgendwie bleiben, ist zum Beispiel letztens, als ich gebacken habe und mit meiner Family und meine große Schwester war halt so, ich will halt nicht irgendwie diesen weißen Zucker verwenden, ich will halt lieber den braunen Zucker verwenden. Ist das wirklich was ist der Unterschied quasi zwischen diesem braunen Zucker, diesem weißen Zucker? Ne? Also Leute glauben dann vielleicht so, okay, das ist vielleicht besser, wenn ich den braunen Zucker kaufe aus Grund, was weiß ich welchen Grund, gesünder, besser, weiß ich nicht, so qualitativ hochwertiger, keine Ahnung. Was ist denn der Unterschied so zwischen braunen Zucker und weißen Zucker?
Na, also Rohrzucker meinst du?
Mhm.
Braun? Ja, das ist also weißer Zucker, also den du hier kaufen kannst, der ist häufig aus Zuckerrüben gewonnen. Also das, was halt bei uns wächst. Und das andere ist dann halt Rohrzucker, also aus einem anderen...
Aus einem Zuckerrohr?
Genau, ja.
Ah ja, okay.
Aber cool. Es kommt auch darauf an, also du hast beim Zuckerherstellung halt verschiedene, also es ist ein relativ komplexer Prozess, wo du halt viele Aufarbeitungsschritte hast und je mehr Aufbereitung, also je reiner du den Zucker machst, desto weißer wird er dann also auch am Ende. Also du hast immer wieder Aufschmelz- und Kristallisationsprozesse und dann je mehr Farbstoffe du sozusagen mit abtrennen kannst, die du bei der Rübe mitgewinnst, desto weißer wird dann der Zucker am Ende.
Aber macht das jetzt in der Qualität, also ja, ist eins besser als das andere?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das ist eigentlich eher optisch.
Mhm. Okay, krass. Also ist der einfach super, der weiße Zucker, wie so ein bisschen weiß geklottes Papier, einfach doll verarbeitet, dolle Prozesse halt dahinter laufen.
Ja, genau, ist halt das so rein wie möglich.
Krass. Okay, gut. Nicht, dass sich die anderen noch langweilen, aber Zucker ist ein spannendes Thema, finde ich, weil er auch wirklich tatsächlich in unwahrscheinlich vielen Lebensmitteln sind. Vielleicht kannst du ja zum Abschluss, Susi, nochmal sagen, oder vielleicht fällt dir irgendein Lebensmittel ein, wo du sagst, da ist unwahrscheinlich viel Zucker drin, aber das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Ne? Wir kennen ja alle das klassische Beispiel mit der Cola-Flasche, ja, und da sind die Würfelzucker nebenbei aufgereiht oder so, aber was ist ein Lebensmittel, wo du sagst, es ist als Verbraucher dir gar nicht bewusst, dass da auch unwahrscheinlich viel Zucker oder Süßstoff oder irgendwas drin ist?
Also ich glaube, das, wo man am wenigsten daran denkt, dass da viel Zucker drin ist, ist so generell Wurst. Also alles Mögliche, was Aufschnitt angeht, da ist halt schon auch Zucker drin, damit das schmeckt. Und das ist einem vielleicht, denkt man vielleicht nicht unbedingt als erstes an Wurst, wenn man an Zucker denkt.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Aber so. Der ist auch generell jetzt nicht so gesund. Also würde man vielleicht auch sowieso jetzt nicht denken, gönne ich mir mal eine Scheibe Gesichtswurst, weil ich etwas Gutes tun will.
Okay, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema Fleisch. Bleiben wir doch bei der wunderbaren Gesichtswurst, die ja total krasser Marketing ist. Eben mit glücklichen Kindern essen diese Gesichtswurst und die sieht total fröhlich aus. Und mich hat die früher als Kind auch oft angesprochen. Und eine Wurst, die ich auch sehr gerne als Kind gegessen habe, ich bin ja auch schon sehr lange Vegetarierin, ist die Salami mit Käserand. Vielleicht kennt ihr die. So.
Mhm. Oh ja.
Und vielleicht kannst du uns mal erklären, warum diese Gesichtswurst eigentlich echt kein geiles Lebensmittel ist.
Also generell sind alle die, also es gibt ja verschiedene Wursttypen. Ne? Also es gibt Rohwurst, das ist das alles, was Salami und Teewurst und so ist. Dann gibt es die Brühwurst, das sind Wiener Bockwürste und halt Gesichtswurst zum Beispiel, die Aufschnittware. Und dann gibt es noch Kochwurst, das ist so Blutwurst und solche Sachen. Mhm. Und die Brühwurst, die ist halt, die unterläuft, also der erste Schritt ist halt eine intensive Zerkleinerung. Das heißt, du gibst alle deine Komponenten, also jetzt nicht unbedingt die schönsten Teile vom Tier, zusammen mit eben den Gewürzen und sowas, was noch ist, in den Kutter. Das ist also ein Schneidmischer, mit dem du intensiv zerkleinern kannst. Und daraus machst du halt ein Brät. Das heißt also, wie das vorher aussah, ist eigentlich egal. Hauptsache, das Fett und so, was da drin ist, wird davon gebunden, von dieser Masse. Und dann hast du halt wie so ein, ja, wie so eine, wie sagt man das, so eine Paste halt. Das ist dann das Wurstbrät und dann das kannst du dann abfüllen und da brühen und dann hast du einen Aufschnitt, zum Beispiel eine Gesichtswurst. Also das ist relativ fetthaltig, also man hat relativ viel Fett in diesen ganzen Aufschnittwaren und man muss nicht unbedingt das Filet dafür verwenden, sondern es gehen auch andere Teile vom Tier. Mhm.
Ja, also ich bin ja jetzt auch schon irgendwie seit einer Weile Vegetarierin, aber komme jetzt irgendwie aus einer Familie irgendwie mit einem Vater, der aus Benin ist, Westafrika, so wo, glaube ich, auch Fleisch nochmal ganz anders konsumiert wird als hier zum Beispiel. Und da habe ich jetzt gerade dran gedacht, weil du meintest, so, da wird ja dann trotzdem noch viel gemacht und Dinge werden gepresst und bla und Sachen, ne? Und wenn ich jetzt so denke, ist ja auch so kulturell unterschiedlich, wie Fleisch auch konsumiert wird und was man so denkt, oh, das ist jetzt gutes Fleisch, so, wo vielleicht gar nicht so leckere Sachen eigentlich drin sind, aber die werden halt lecker gemacht, sozusagen, während man in anderen Teilen der Welt Dinge eigentlich genauso isst, wie sie quasi vom Tier kommen. Ne? Also beispielsweise was Leute hier vielleicht eher weniger essen, aber was man halt zum Beispiel in Benin isst, sind so, also das ist jetzt aber ein bisschen albern gesagt, ne? So für mich als Kind, das waren halt Kuhfüße. Also der Fuß von der Kuh quasi, ne? Wo ich ja irgendwie auch gelernt habe, dass das ja irgendwie sehr fetthaltig ist, quasi irgendwie dieser Bereich der Kuh, keine Ahnung. Aber Leute mögen das halt voll gerne so, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie gerade denke, auch so in der Produktionsart und Weise, ne, wie irgendwie hier Fleisch produziert wird, würde ich ja jetzt mal so als jemand, der sich nicht so auskennt, ja irgendwie sagen, ist wahrscheinlich gesünder und besser vielleicht, wenn man eigentlich das Fleisch so isst, wie es halt wirklich von dem Tier kommt, als wenn es halt nochmal verarbeitet ist, oder ist das falsch?
Das kann man vielleicht nicht so unbedingt sagen, würde ich sagen. Also das ist, es kommt ja alles daher, diese ganzen Wurstprodukte, dass man ja versucht, so viel das Tier, was man geschlachtet hat, so voll umfassend wie möglich zu verarbeiten. Mhm. Und da gibt es natürlich die Teile, die du halt so konsumieren kannst, also die du jetzt in der Pfanne braten kannst, weil die Muskeln eben so hochwertig sind, dass du das eben so essen kannst. Und dann gibt es halt noch die Füße und den Kopf und solche Sachen, die du halt ja jetzt, die jetzt nicht so ansprechend sind, die so zu essen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also klar, hast du natürlich recht, ne, dass es in anderen Kulturen natürlich nochmal anders ist. Und daher kommt aber dieses, wir wollen das in eine ansprechende Form bringen, wie zum Beispiel in eine
Gesichtswurst.
Oder eine Wurst. Eine Gesichtswurst, genau. Also es kommt halt schon daher, dass man ja irgendwie das so viel wie möglich von dem Tier auch verwenden möchte.
Mhm. Und aber sind jetzt ja, quasi in so
Verarbeitungsschritte dahinter noch, das ist schon so, ja.
Und ist jetzt quasi auch in so Wurst, die ich jetzt hier im Laden kaufe, quasi hier in Deutschland, sind da auch Kuhfüße drin?
Nee, die Füße sind da nicht drin.
Schade.
Und was ist da drin, was der Verbraucher niemals denken würde vom Tier?
Na, alles andere.
Alles außer die Füße.
Ich finde super. Nee, die Deutsche, die Füße nehmen wir nicht, aber das ganze andere Füße, das ist zu krass, aber der Rest ist okay.
Naja, es gibt ja verschiedene Qualitäts, ne, wenn du so ein Tier auseinander nimmst, das sind ja die Muskeln, wie die gewachsen sind, das kommt ja mal ganz drauf an, was du für ein Tier hast. Und dann gibt es halt die Teile, die du so verwenden kannst, die so verkauft werden, wie jetzt das Filet oder sowas. Und dann gibt es halt ja die Sachen, die abgeschnitten werden vom Knochen, die halt nicht richtig zusammenhängende Muskeln oder sowas sind. Und die können dann für sowas alles eingesetzt werden. Also für Wurst oder so.
Also, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, aber so ein bisschen, gehen wir vielleicht nochmal, bleiben wir nochmal bei der richtigen Wurstfleisch, beim richtigen Tier. Und zwar war ja in letzter Zeit, es war auch mit Corona ja ein großes Thema gewesen, mit dem ganzen Skandal in den Fleischfabriken. Ne? Da hat sich ja der Virus super ausgebreitet, das war menschlich auch ein reines Desaster. Aber du beschäftigst dich ja auch, oder beziehungsweise, wenn ich richtig an Erinnerung habe, lernst du das ja auch, also wie so ein Prozess, wie die Schlachtung und Verarbeitung dann da abläuft. Ist das richtig? Mhm. Genau, ja. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen und vielleicht auch so, wie die deine Studierenden dann darauf reagieren, wenn sie damit konfrontiert werden, weil, ich sag mal so, mit Schlachthäusern hat man als Normalverbraucher, der die Gesichtswurst liebt oder die süßen kleinen Nuggets, doch echt recht wenig zu tun. Das ist ja immer dieses Absurde, ne, mit dieser ganzen Lebensmittelverzehrung. Ich sag mal so, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, Gemüsepfanne macht oder die kauft als Fertiggemüse, kann sich zumindest sehr viele Leute noch vorstellen, wie dieses Gemüse vielleicht groß geworden ist, wie das aussah an der großen Pflanze, ne, und so weiter. Aber ich finde, kein Industriezweig ist krasser weiter weg als Schlachtbetrieb und Endprodukt in der Fleischindustrie.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Und das ist auch so, auch in der Produktion versucht man auch so viel wie möglich zu automatisieren, dass auch man sich von diesem Tötungsprozess schon ziemlich stark entfernt hat. Also, dass es nicht mehr jetzt jemand ist, der einen Bolzenschuss an eine Kuh ansetzt, sondern dass man auch das schon stark automatisieren kann, sodass also jetzt gar, auch als Person, die das Fleisch macht, gar nicht mehr unbedingt so viel damit zu tun hat. Also man kann durch die, also da gibt es sehr viel maschinelle Umsetzung der einzelnen Prozessschritte. Also wenn die Kuh oder das Schwein jetzt ankommt im Schlachtbetrieb, dann wird das jetzt zunächst, ist der erste Schritt immer, dass das Tier betäubt werden muss. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, wegen dem Tierwohl darf also kein Tier getötet werden, was bei Bewusstsein ist. Das heißt, es wird betäubt über entweder Bolzenschuss oder Elektroschock oder CO2-Einatmung. Bei Schweinen macht man das häufig mit CO2, da kommen die also meist zu zweit in so ein, wie so einen Fahrstuhl und werden dann in so eine Grube abgesenkt mit CO2. Da verbleiben sie dann so eine Minute oder so, bis sie halt genug CO2 eingeatmet haben, dass sie bewusstlos werden. Und dann werden sie dort wieder nach oben gefördert, meist aufgehangen. Soll ich das jetzt so detailliert erzählen?
Ja, ja, schon. Doch. Ich denke gerade, ist das wie so eine Gaskammer?
Ja, erzähl es ruhig so detailliert wie möglich, weil ich finde das auch interessant und ich denke auch, dass vielen Leuten das nicht so bewusst ist. Und klar kann man sich Dokumentationen oder Sachen angucken, aber deswegen finde ich es ja umso spannender, wenn man mal mit jemandem spricht, der wirklich auch aus einer wissenschaftlichen und gleichzeitig Industrieperspektive auf das ganze Thema schaut.
Okay, ja gut, also das ist eine Grundvoraussetzung für die Tötung des Tieres, dass das Herz noch schlägt. Also das heißt, das Tier darf nicht tot sein, bevor es entblutet wird. Das heißt, die letztendliche, das ist auch immer das, was die Studis am meisten überrascht, wenn ich das erzähle, dass sie halt ja noch leben, natürlich, wenn die entblutet werden. Also das heißt, die eigentliche Tötung. Das heißt, die Arterie, die Halsarterie oder Brustarterie wird aufgetrennt und dann kommt innerhalb der ersten 3 Sekunden oder so das Stoßblut. Das ist der Sinn davon, dass es möglichst schnell geht und deswegen soll das Herz halt noch schlagen. Deswegen ist die Betäubung immer so, dass die Tiere nur bewusstlos sind, aber das Herz noch schlägt.
Da muss ich ganz kurz zwischenfragen. Bei dieser Sache, also mir war das auch nicht so bewusst, macht man das so, also du hast gesagt, es soll schnell gehen, aber macht man das so aus einem Industriezweck, dass es schnell gehen sollte? Das heißt, wenn die Tiere schneller ausbluten, kann ich die Tiere wieder schneller weiterverarbeiten oder hat das noch einen anderen Sinn oder Punkt irgendwie?
Ja, also wenn das Herz noch schlägt, dann geht das halt, wird das Blut möglichst, also zu einem großen Teil entfernt. Und das willst du halt. Also dass es einmal, also sobald du das Tier öffnest, hast du natürlich immer die Gefahr, dass du irgendwelche Kontaminationen hast, ne? Also Mikroorganismen, die dann irgendwie in Kontakt kommen könnten mit dem Tier. Mhm. Und dir das Fleisch verderben. Das heißt, so schnell wie möglich weiterverarbeiten, ja, aber du willst auch das Blut so viel wie möglich entfernen. Und deswegen soll das Herz halt noch schlagen. Mhm. Damit das Blut dann auch aus dem Fleisch entfernt ist.
Mhm. Okay, und dann?
Dann, denn das Tier ist dann letztendlich tot. Das heißt, wenn das Blut entfernt wurde, das kann man bei Schweinen, kann man das dann noch auffangen in so einem Hohlmesser und mit einem Hohlmesser und das dann noch weiterverarbeiten in Wurst oder sowas, das Blut. Bei Rindern wird das nicht gemacht, da wird es entsorgt. Und dann wird der Tierkörper vollständig aufgehangen.
Warum wird das bei Rindern entsorgt? Warum macht man das dann nicht auch?
Ah ja, das ist seit der BSE-Krise. Seit BSE gibt es verschiedene riesige Materialien vom Rind, also auch der Kopf und das Blut und auch das Rückenmark. Das wird vom Rind nicht mehr weiterverarbeitet, sondern das wird entsorgt, weil das seit dem Virus als Risikomaterial eingestuft wird. Deswegen verwendet man das nicht mehr. Mhm. Das sind dann auch so Gesetzmäßigkeiten, die sich immer wieder ändern, wenn man so einen riesen Ausbruch von irgendwelchen Infektionen in der Tierhaltung hat, dann ändern sich auch mal Gesetzmäßigkeiten dann dazu.
Mhm. Ah ja. Ja, und dann zerstückelt man das.
Dann zerstückelt, also ja, erstmal beim Schwein wird das dann erstmal entborstet, da wird das erstmal gebrüht bei 60 Grad und entweder in Bad gegeben oder mit heißem Wasser besprüht, dann werden die Haare entfernt, also die Borsten. Mhm. Und dann gibt es im Schlachtbetrieb so ein eine Hygieneschleuse, also man trennt immer zwischen unreiner Seite, also das alles, was ich jetzt erklärt habe, ist quasi unrein, also wo das Tier noch in Kontakt ist mit dem Stall und so weiter. Und dann geht es in die reine Seite, da wird dann der Tierkörper geöffnet, die Organe werden entnommen und das Tier wird dann zerteilt, genau.
Mhm. Und dann gibt es jetzt
Fleischkontrolle.
Ja. Mhm. Ah ja, Fleischkontrolle, ob es dann wirklich qualitativ gut ist quasi, oder?
Genau, also da werden halt, also früher wurde das so gemacht, dass die Organe teilweise angeschnitten wurden. Also die werden halt, das Organpaket wird quasi mitgefördert mit dem Schlachttierkörper, dass man auch das zuordnen kann, welches Skelett passt zu welchem Organ. Und dann wurden früher die Organe noch angeschnitten, um jetzt irgendwelche Krankheiten zu erkennen. Heutzutage ist das in so Massenschlachtbetrieben nicht mehr so, damit werden die nur noch angeguckt. Und wenn das Tier dann gesund ist, dann wird das Fleisch freigegeben zur weiteren Verarbeitung. Aber eigentlich sollte der Tierkontrolleur auch solche Sachen, also der Fleischkontrolleur sollte eigentlich auch Sachen sehen, wie jetzt, wenn irgendwelche Rippenbrüche oder sowas zu sehen sind. Also wenn man jetzt weiß, okay, die Tiere wurden eventuell geschlagen oder falsch betäubt oder sowas, dass es irgendwie zu Einblutungen ins Fleisch kam oder irgendwelche Knochen gebrochen sind bei der Schlachtung. Das sollte natürlich nicht sein. Sowas sollte der Fleischkontrolleur auch erkennen. Und melden, aber natürlich.
Aber wahrscheinlich geht es in vielen Fällen auch durch, denke ich mal. Also ich kann mir das auch alleine, selbst wenn der Fleischkontrolleur, Kontrolleurin gut arbeiten will, aber es ist ja schon eine richtig krasse Massenproduktion, ne? Also solche Schlachtbetrieben, kannst du da vielleicht sagen, wie im Durchschnitt, also wie dieser ganze Ablauf so konzipiert ist, wie Tiere man da so töten kann innerhalb von 24 Stunden?
Also die, wenn das jetzt stark also automatisiert ist, dann kannst du, ich glaube, so 400 Schweine in der Stunde und so 40 Rinder oder sowas.
Krass.
Also das geht dann schon, schnell. Mhm. Weil das sind alles Maschinen. Also es ist nicht mehr viel nötig, dass der Mensch da noch Hand anlegen muss. Es gibt natürlich auch noch andere Betriebe, wo mehr Handarbeit ist, wo dann halt auch noch viele Leute arbeiten. Aber es gibt auch riesengroße Schlachtbetriebe, die so ziemlich stark automatisiert sind.
Hm. Ich habe mich jetzt auch gerade noch gefragt, irgendwie, du hast jetzt von Rindern und von Schweinen geredet. Also ich denke zum Beispiel noch mal gerade so an Hühner, weil ich habe ja auch, als ich in Benin meine Familie besuchen war, so, ne, die sich auch Hühner halten, die auch noch per Hand umbringen, also einmal kurz Genick gebrochen und dann ist das Tier tot sozusagen. Wie läuft das mit den Hühnern ab hier? So, wird denen auch das Genick gebrochen, automatisiert oder?
Also die werden auf jeden Fall auch betäubt vorher. Und zwar funktioniert das, also meistens ist es so in größeren Betrieben, dass das über ein Elektrobad funktioniert. Also da werden die an den mit den Füßen quasi in so eine Metallspange eingeklemmt. Okay. Und dann entweder gehen die dann mit dem Kopf quasi durch ein Elektrobad und werden dadurch betäubt, also ein Bad, wo ein Strom anliegt. Oder es gibt auch so Platten, durch die dann ein Strom fließt, wo dann quasi der Kopf so zwischen zwei Platten ist und dann fließt da der Strom und dann werden die so betäubt. Und da kannst du halt natürlich, das ist dann wie so ein Rondell, wo dann also die Hühner eingespannt werden nacheinander und dann nacheinander durch dieses Bad fahren. Und danach dann betäubt sind, ja. Das ist natürlich die Gefahr, dass man da einen Huhn über- oder unterbetäubt, ist natürlich durchaus gegeben, wenn man halt so viele gleichzeitig verarbeitet. Aber also, gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass das gemacht werden muss, auf jeden Fall, ja.
Ja. Was ja auch sowieso, also ich denke, das ist ein Thema, das würde nochmal eine ganze Podcast-Folge füllen, wie die Gesetzmäßigkeiten im Tierschutz sind, also ob das wirklich ausreichend ist. Ich meine, wir alle kennen die Bilder der Massentierhaltung, bevor die Tiere in die Schlachtbetriebe gelangen, aber jetzt verändert sich ja auch ein bisschen was. Also gerade, du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt immer mehr Vegetarier, es gibt immer mehr Veganer, es gibt immer mehr den Ruf der Verbraucher nach einer Alternative zu diesen Prozessen zum Tier, und die Industrie wird auch hier immer besser. Also ich kann mich auch erinnern, als ich damals noch, du hattest Rouladen gehabt, ich hatte auch mal Rouladen gehabt und die waren furchtbar. Die waren als Fleischersatzprodukt, waren die ganz zäh, man konnte die kaum kauen, die hatten kaum Geschmack, also das waren sehr teuer, also war keine gute Konsistenz. Jetzt war diesen Sommer mein Favorite-Ding die neuen Burger-Patties, die es gibt, die extrem gut sind, dieses Beyond Meat, und die ganze Industrie stürzt sich jetzt darauf. Du hast schon gesagt, das ist eigentlich ein wahnsinnig interessanter wissenschaftlicher Prozess, der da stattfindet, um diese wirklich krassen Fleischimitate zu erzeugen. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was sagen und dann auch, wie sich die Industrie verändert und deine Prognose vielleicht so ein bisschen, deine ganz persönliche Prognose, was da noch in der Lebensmittelindustrie passieren könnte, wenn genug Verbraucher da sind, die das kaufen wollen auch.
Ja, das ist ja so ein bisschen aus dieser Schiene gekommen mit, man will irgendwie eine Alternative bieten, ne? Also die Leute, die jetzt eigentlich kein Fleisch essen oder weniger Fleisch essen wollen, dass die quasi genauso kochen können, wie sie vorher auch gekocht haben. Also dass ich trotzdem meinen Wiener mit Kartoffelsalat essen kann, bloß halt, dass die vegetarisch ist. Also das ist ja so ein bisschen der Hintergrund davon, dass man sich jetzt nicht total umändern muss in seiner Ernährung oder in seinem Kochverhalten auch. Und das ist die pflanzlichen Proteine, die dazu verwendet werden. Die sind ganz unterschiedliche Quelle. Also angefangen hat das ja ganz viel mit Soja. Dass halt ganz viel Soja produziert wurde zu Patties oder zu irgendwelchen trockenen Sachen auch, die man dann nochmal einweichen muss. Das gibt es auch noch, aber jetzt mittlerweile gibt es halt die texturierten Pflanzenproteine, nennt sich das. Also quasi die pflanzlichen Rohstoffe werden behandelt mit einem Verfahren, das nennt sich Extrusion. Und dadurch werden die quasi texturiert. Also es wird eine Faserstruktur, also es ist so, als wären es Muskelfasern, wird dadurch erzeugt.
Und kannst du kurz erklären, was dieses Verfahren, also für uns Laien, weil wir haben ja keinen Doktortitel, aber was da so im Groben passiert? Also wie kriegt man das hin, dass sich dann diese Textur tatsächlich bildet?
Ja, also bei der Extrusion, also wenn du jetzt an so Patties oder sowas denkst, da hat man halt einen Rohstoff, zum Beispiel ein Erbsenproteinisolat oder sowas, oder ein Sojaproteinisolat. Meistens ist das schon aufgereinigt. Also man nimmt jetzt nicht die Sojabohne und zerkleinert die und dann nimmt man das, was da rauskommt, sondern man extrahiert das Protein vorher oder isoliert das. Und dann kommt das mit Wasser zusammen in einen Extruder. Das ist also eine Maschine. Da hast du ein Gehäuse, einen Zylinder, und da drin laufen eine oder zwei Schnecken. Schneckenwellen, die halt das Produkt behandeln. Also das heißt, du erhitzt es dabei und es wird durch diese Schnecken gefördert und geschert und mit Druck behandelt. Und am Ende dieses Gerätes kommt es aus einer Düse, wird dann also gepresst in die spezifische Form. Das heißt, du machst aus deinem Protein, was du jetzt mit Wasser vermengst, wie so eine Art Teig in dem Extruder. Und durch die Bewegung der Schnecken richten sich also die Fasern, richten sich die Moleküle und auch die Faserstruktur dann aus. Und wenn du es aus der Düse auspresst, kannst du halt verschiedene Formen machen. Irgendwas Längliches oder was Rundes oder so. Und dann machst du das mit hohem Druck durch diese Düse Und dadurch entsteht halt diese texturierte Struktur. Also durch die Scherung in dem Extruder.
Cool. Und da ist es abgefahren. Genau, erzähl gerne weiter. Was muss denn nochmal dem Produkt passieren, dass man denken würde, es wäre Fleisch?
Na, es gibt es einmal, dass, wenn man das als High Moisture, also so, dass es so wie so ein Patty ist, was du direkt braten kannst, dann wird das so gemacht, dass du halt mit also Temperaturen so, weiß ich nicht, um die 100 Grad oder so hast, dann in dem Extruder. Und dann kommt das da raus, wird abgekühlt und dann ist das quasi fertig. Dann gibt es aber auch noch diese Variante, wenn du jetzt sowas hast wie so ein geschnetzeltes oder sowas, was du da nochmal einweichen musst. Da extrudiert man ein bisschen hat man ein bisschen höhere Temperaturen, sodass also auch viel Wasser rausgeht aus dem Produkt, wenn du das herstellst, also wenn es aus der Düse rauskommt, und dann erhältst du ein trockenes Produkt. Das ist dann ja wie so in Chipform oder sowas oder halt in so bröckeliger, also wie geschnetzelt ist halt. Und das ist dann immer so, dass man das nochmal einweichen muss. Da hat man also dann keinen hohen Wassergehalt am Ende. Das ist natürlich sehr viel länger haltbar. Kannst du also für dann zubereiten, wenn du es halt brauchst. Muss auch nicht gekühlt werden dann und so.
Und warum war das so, dass ich vor ein paar Jahren noch Sachen gegessen habe, die zäh und bäh waren? Also hat denn die Industrie tatsächlich durch dieses Verfahren, was du gerade beschrieben hast, einen enormen Fortschritt gemacht in der Lebensmittelforschung? Oder gab es das Verfahren vorher schon, aber es war halt nicht so bekannt? Oder man dachte, man macht das jetzt irgendwie anders? Ne? Weil diese Masse tatsächlich so, also wie die jetzt gerade bei diesen Burger-Patties ist, haben ganz viele Fleischesser und Esserinnen auch gesagt, krass, da merkt man kaum noch einen Unterschied, weil auch diese Saftigkeit auf einmal da ist und natürlich der Geschmack sehr ähnlich auch ist.
Mhm. Ja, also das ist schon dahergekommen, dass viel mehr Firmen sich damit beschäftigt haben und dass man auch versucht hat, andere Rohstoffe zu verwenden. Also man hat halt früher wirklich einfach sehr viel aus Soja gemacht, weil man das so eben, das war halt so das Standard, wenn man kein Fleisch isst, isst man Soja oder Tofu. Ne? Also das ist ja so, das gab es halt wenig Alternativen. Und jetzt mittlerweile hat man halt sehr viele mehr Rohstoffe, es wird ja viel aus Leguminosen, also Erbsen, oder Bohnen oder sowas noch, also anderen außer der Sojabohne gemacht. Und man hat auch andere Verfahren, das Produkt aufzubereiten, also schon alleine diese Proteine zu extrahieren und daraus Produkte herzustellen, sowas gab es halt früher auch nicht unbedingt. Und da gibt es halt Firmen, die spezialisieren sich dann nur auf solche Sachen, die machen dann nur Rohstoffmischungen für Fleischersatzprodukte. Sowas gab es halt einfach früher auch nicht.
Okay, das ist krass.
Ja, voll. Aber was denkst du irgendwie, wie wird sich das noch so weiterentwickeln? Weil ich denke jetzt zum Beispiel gerade noch mal ein bisschen weg eher vom Fleisch, aber zum Beispiel denke ich gerade irgendwie so Milchprodukte zum Beispiel auch, weil ich jetzt glaube, also ich meine, ich esse jetzt auch vegetarisch, aber nicht vegan zum Beispiel. Tatsächlich irgendwie, weil so Milchprodukte, finde ich, gibt's, also meiner Meinung nach, haben vielleicht andere Meinung zu, aber finde ich, gibt's nicht so gute, so guten Ersatz. Also ich habe schon mal Käse gegessen, der ganz okay war, so, aber so richtig überzeugt es mich jetzt auch noch nicht so. Und ich mag halt irgendwie Milchprodukte. So, denkst du, dass da irgendwie auch noch mehr kommen wird?
Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Forschung in dem Bereich. Gerade was so fermentierte Milchprodukte angeht, also Joghurt oder ja Käse auch aus pflanzlichen Alternativen. Da gibt es schon noch relativ viel Forschung. Aber es ist noch nicht so erfolgreich, würde ich auch sagen. Also es gibt noch keine Produkte, die da rankommen. Weil beim Fleisch ja viel vom Geschmack, also deswegen hat man ja auch gemerkt, die Firmen, die halt, ich weiß nicht, darf man bei euch Firmennamen jetzt sagen eigentlich? Ja, ne? Ihr seid ja nicht
gespannt. Klar. Nee, ja, hau raus.
Hau raus, uns gibt keiner was.
vielleicht dann bald. Also wenn ihr zum Beispiel die ersten sehr erfolgreichen Fleischersatzprodukte waren ja zum Beispiel von der Rügenwalder Mühle. Ne? Die sind halt klassische Familienfleischunternehmen, also haben da ihre Wurzeln. Und ob du jetzt nur die Salami-Gewürzmischung oder die Teewurst-Gewürzmischung in Fleisch reintust oder halt in Pflanzenprotein, war wahrscheinlich nicht so unterschiedlich. Ne? Also das heißt, bei den Wurstsachen wird auch viel darüber, über das Gewürz oder über den Geschmack an sich bestimmt. Und das ist halt leicht zu imitieren. Und wenn du halt Ahnung hast davon, wie sowas schmecken muss. Mhm. Ich meine, die machen jetzt schon, weiß ich nicht, über die Hälfte ihres Umsatzes, glaube ich, mit den Fleischersatzprodukten.
Ja, habe ich auch gehört.
Also,
aber das ist ein interessanter, ist ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, weil es stimmt, du hast recht. Wenn ich schon Ahnung habe und diesen Geschmack schon kreieren kann und etabliert bin in der Wurstbranche und dann kommt so ein anderes, das war ja auch die Sache gewesen. Man konnte früher, ne, im Reformhaus hat man das dann gekauft, die Ersatzprodukte oder irgend so einen kleinen Mini-Bioladen, da war das Ganze ja mit dem Bio auch noch nicht so groß. Und da haben sich Firmen darum gekümmert, die natürlich auch keine guten Gewürzmischungen hatten. Das stimmt, also die ganz klein waren, kleine Produktion. Und also über diesen Punkt, auch wenn der so offen liegend ist eigentlich, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass das natürlich, wenn die Technik da ist und die Leute dann Dunst haben in der Industrie, ich einfach dieses Material verändere und dann das exakt dasselbe aber reinballer, was ich in dem anderen eigentlich auch reinballer. Also es ist eine wirklich interessante Sache. So. Das stimmt, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, so, warum die dann auf einmal so gut sind, auch in ihren Sachen. Weil die kann man, also wir machen keine Werbung, Rügenwalder Mühler, aber ich esse sehr gern euren Salami-Aufschnitt. also natürlich habe ich mich nicht so richtig gefragt, warum du sie gut, warum die doch recht gut sind, aber das ist natürlich eine logische, also logische Sache eigentlich. Ne? Die haben natürlich auch die ganze Produktion. Ne?
Ja, was ich halt zum Beispiel super krass finde, ich glaube, das ist ja auch Rügenwalder Mühle, also ich weiß nicht, ob es Rügenwalder Mühle ist oder dieses andere Riesending, aber es gibt ja diese vegetarische Fleischwurst und gibt's auch irgendwie im Vegan, die habe ich noch nicht probiert so, aber auf jeden Fall vegetarisch gibt's sie und das finde ich halt richtig krass, weil es gibt so eine Soße, die ich von meinem Großvater übernommen habe, die war halt immer mit Fleischwurst, so, da habe ich irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen, dachte ich so, beste Soße der Welt, so, ich muss es weiter essen können, habe diese Fleischwurst probiert und das ist super crazy, also ne, irgendwie hier Lemmy, mein Freund, der isst mit und auch er, der nicht vegetarisch ist, du merkst den Unterschied null. Also wirklich 0,0. Also es macht gar keinen Sinn, richtige Fleischwurst zu kaufen, weil du kannst diese Fleischwurst kaufen, die exakt genauso schmeckt. Aber manchmal frage ich mich, ist es dann trotzdem also so gut? Weil ich weiß, ich habe mir jetzt noch nie genau angeguckt, was da sonst so drin ist. Aber manchmal frage ich mich so, vielleicht ist es auch trotzdem gar nicht so geil, irgendwie das zu kaufen, aus anderen Gründen dann so. Aber vielleicht irre ich mich auch, es ist voll okay. Keine Ahnung.
Naja, meistens sind das schon sehr komplexe Lebensmittel, also die schon sehr viele Zutaten haben. Aber das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Also das, nur weil es halt viele, viele Komponenten hat, heißt das nicht, die können ja auch trotzdem alle natürlich sein oder so. Also das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein.
Ich erinnere mich, ein großer Kritikpunkt auch bei diesen versteckten Sachen mit, oder versteckte Anführungszeichen, ich meine, es steht ja auch oft einfach hinten drauf, war auch bei den Fleischersatzprodukten, dass die sehr zuckerhaltig wären. Kannst du das unterschreiben? Ist das so?
Das würde ich vielleicht nicht so generell sagen, aber ja, da sind bestimmt Komponenten drin, die man jetzt nicht auf den ersten Blick sofort vermuten würde. Einfach weil du ja sowohl Geschmack als auch Textur in irgendeiner Weise verändern musst und dadurch halt eben auch Zusatzstoffe oder sowas einsetzen musst. Aber das ist nicht unbedingt immer negativ. Also Zusatzstoffe, auch die ganzen E-Stoffe, ne? Also die Stoffe mit E-Nummern, das hatte ja auch immer so einen super schlechten Ruf irgendwann. Ne? Also ich kann mich auch noch erinnern, dass meine Mutter irgendwann mal in der Mitte der 90er so eine riesen Liste am Küchenschrank hatte mit, das müssen wir jetzt alles meiden, weil das ist alles giftig. Das ist natürlich auch Quatsch, ne? Nur weil jetzt ein Stoff eine E-Nummer hat, heißt es einfach nur, dass es ein Zusatzstoff ist, über den es gewisse rechtliche Rahmenbedingungen gibt, in welchen Lebensmitteln er eingesetzt werden kann und zu welchen Konzentrationen und mehr auch nicht. Also es heißt ja nicht, dass die Stoffe dann giftig sind. Also das ist dann auch immer so ein bisschen, diese E-Nummern hatten auch ein sehr schlechtes Image und das deswegen muss man muss das ja auch nicht draufschreiben, man kann auch den Stoff an sich draufschreiben.
Aber so ja, Farbstoffe zum Beispiel? Ist ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass so in viel so Sachen, die jetzt halt Fleischimitate sind oder so, frage ich mich so, damit das dann auch genau so aussieht, als wäre jetzt nicht wie irgendwie so ein Pflanzenprotein von sich aus aussieht, ob das von sich aus wie Wurst aussieht, da kann ich mir vorstellen, dass ja auch irgendwie Farbstoffe reingeballert werden, oder? Damit es dann auch so aussieht.
Ne? Ja, ja, manchmal wird das auch durch irgendwelche Rübenextrakte oder rote Beete-Extrakt oder sowas generiert, ne, dass man irgendwie natürliche Farben hat. Aber ja, das Farbstoffe sind da auf jeden Fall, also oder färbende Lebensmittel sind da auf jeden Fall drin, ja.
Was ist das krasse färbende Lebensmittel, was es gibt? Also vorgestern habe ich rote Beete verarbeitet und das ist jedes Mal so, als würde ich Menschen zerstückeln wollen. Übelst auffällig. Man muss Ich habe echt viel Zeitverbrechen-Podcast gehört in letzter Zeit. Da war ein Fall gewesen, da hat ein Typ sehr viele Menschen zerstückelt und der hat gesagt, es dauert so ungefähr 12 Stunden, bis man das geschafft hat. Und ja gut, aber mal Side Note, also dass die Schlachterei schon wesentlich effizienter.
Das stimmt, 24 Stunden ist jetzt nicht für Massenproduktion ausgelegt.
Nicht für Massenproduktion, genau, aber bei dieser Rote Beete, dass ich arbeite da immer mit wirklich viel Küchentüchern oder man wickelt das Schneidbrett nochmal mit Papier oder irgendwie, damit man die so verarbeiten, schneiden kann und nicht überall auch seine ganzen Holzsachen oder andere Sachen einfärbt. Mhm. Aber gibt's noch ein krasser färbenderes Lebensmittel als Rote Beete? Weil ich finde Rote Beete schon echt krass.
Ja, ich glaube, das ist schon so das Intensivste, weil das hat auch so viel Saft. Das kommt ja dann auch dazu, dass er dann überall auch ist.
Was ist so das Zweitliebste, mit dem man gerne natürlich färbt nach Rote Beete? Also was wird auch noch häufig verwendet?
Na, Karotten werden häufig verwendet für Farbe. Mhm. Ja, oder halt, wenn es grün sein soll, dann irgendwas Spinat oder solche Sachen.
Ja, Spinat kann ich mir auch vorstellen.
Mhm. Okay, ich bin immer so die Zeitmasterin und es ist auch okay, dass es heute mal ein bisschen länger dauert, weil wir haben ja auch nicht immer jemand da, der auch noch also mit uns redet. Ich habe aber noch einen letzten Punkt. Ja, ist doch wahr.
Ich reich dir also nicht, ja, ist okay.
Nein, so war das nicht gemeint, du weißt es. Und zwar die Nachhaltigkeit. Ja, du hast es auch schon mit kurz angerissen, dass das auch ein ganz großes Thema ist. Vielleicht kannst du noch dazu ein bisschen was sagen. An was wird denn gerade so gearbeitet? Wo denkt man, auch das könnte super krass nachhaltig sein? Ich meine, wir werden immer mehr Menschen irgendwie hier und die Umwelt, es geht auch nicht so unbedingt gut und so. Und genau, was ist denn da so der neue heiße Shit, was da kommen könnte?
Also, wenn man sich die Lebensmittelindustrie anguckt, dann sind das verschiedene Sachen. Also einmal ist natürlich Wasser- und Energieeinsparung. Das sind so Standardthemen, die ja eigentlich jede Industrie irgendwie betreffen, dass es versucht wird zu reduzieren. Und dass man versucht, die Rohstoffe, die man einsetzt, so vollständig wie möglich auch zu verwerten. Also das heißt, dass man auch wirklich keine Lebensmittel oder das, was auch Lebensmittel sein könnten, wegwirft. Also da gibt es auch relativ viele Bestrebungen auch von den Unternehmen an sich, und es gibt auch wieder so ein bisschen den Trend zur Regionalität, also dass man wieder versucht, so in meiner Wahrnehmung ist es so, dass sich Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, mehr dazu bemühen, mit ihren regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, anstatt aus China zu importieren oder sowas. Also das sind so die Sachen, also so vollständige, also das ist auch, womit ich mich hauptsächlich noch beschäftige, ist also Resteverwertung. Also das, was industriell als Abfall angesehen wird oder als Reststoff, dass man das noch irgendwie weiterverwenden kann.
Und kannst du aber so ein Beispiel für so einen Reststoff nennen, der jetzt gerade anfällt und wo gerade geforscht wird oder geguckt wird, wie kann man den Reststoff noch besser verarbeiten?
Also wir beschäftigen uns jetzt gerade in Forschungsprojekten einmal mit Reststoffen aus der Fruchtsaftproduktion, also das, was wenn jetzt ein Johannisbeersaft presst, was da zurückbleibt. Weil das ist ja, also aktuell wird das entweder untergepflügt wieder oder vielleicht noch ans Tierfutter gegeben, aber die Johannisbeere ist ja auch sonst so normal ganz. Also das heißt, die Schalen kannst du ja auch essen. Und deswegen beschäftigen wir uns damit, daraus noch was Sinnvolles zu machen. Und Ölpresskuchen, also das ist bei der Sonnenblumenölproduktion zum Beispiel, wenn du die Saaten auspresst, dann bleibt ja auch was zurück. Das ist hauptsächlich Protein. Und Ballaststoffe, das kann man also auch noch super verwenden. Das sind so die Sachen, mit denen wir uns jetzt aktuell beschäftigen. Also daraus sinnvolle Produkte, also das erstmal so aufzubereiten, dass man das essen kann und dann daraus sinnvolle Produkte herzustellen, die ja vielleicht für die Industrie auch attraktiv sind, das dann einzusetzen.
Finde ich total irre, wie man sagt, also als Verbraucher, man kauft halt einfach Sonnenblumenöl oder keine Ahnung, oder isst halt die Beere oder was weiß ich nicht. Aber klar, du hast recht, also gerade bei dieser Saftproduktion, aber man macht sich da also nie Gedanken. Also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Und ich stelle mir jetzt auch gerade vor, was ich denn gerne für so ein Produkt aus Bärenhaut, also quasi... Also wenn man das so, wenn man das so will, wisst ihr, was ich meine, so hätte. Also weiß ich nicht, so sinnvolle Produkte, also das ist schwierig. Also so, ich finde, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, so ganz random, waren sowas wie Gummibärchen. Also irgendwie so Süßigkeiten, irgendwie so Snacks oder Fruchtbumsriegel, irgendwas Breiiges, wo man das dann, nicht mehr erkennt. Aber das, also ja, und dann ist natürlich auch die Frage, selbst wenn das angeboten wird, nehmen die Verbraucher das an dann, ne? Also kann sich denn das dann auf dem Markt etablieren? Und deswegen ist ja auch, ich kann mich erinnern, an South Park, die ich letztens geschaut habe, immer noch eine meiner Lieblingsserien, da ging es auch schon lange um Gras und also Cannabis wird auch quasi da legalisiert teilweise, und da ging es auch um diese ganze Beyond Meat Sache, weil die jetzt aufkommt, und da hat dann quasi haben die entdeckt, oh, übrigens gut, wenn wir quasi Cannabis, Hasch etc., wie man es auch immer nennen möchte, produziert, bleibt eben ganz viel von der Pflanze übrig. Und daraus haben sie dann Burger gemacht. Und das war mega das Ding, weil das natürlich viel günstiger war. Also ich liebe South Park, weil das genau auf solche Punkte hindeutet. Aber da war eben gerade auch der Markt dafür da. Ne? Die Leute wollten Beyond Meat, die konnten das aus diesen Graspflanzen, Cannabispflanzen herstellen. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, ne? Ist dann auch immer der Markt dann da und der Markt bereit? Also das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt tatsächlich, weil selbst wenn ihr das geschafft habt, was Cooles daraus zu machen, muss ja jemand sagen, ja, ich hätte gerne Gummibärchen aus Restbärenhäuten. Also so ganz salopp mal gesagt, ne? Also gibt's ja, da schon Ideen, was man daraus gewinnen könnte oder so, oder wo man das macht? Also weil wirklich, mir würde außer Gummibärchen nichts einfallen so.
Also wir machen da, also aus den Dresdern zum Beispiel, machen wir ein Pulver. Also das heißt, wir trocknen das und mahlen das. Dann ist das quasi wie so ein violettfarbenes Pulver. Und das kannst du, also wir haben da schon draus gebacken natürlich. Also das in Muffins oder sowas eingesetzt. Jetzt gerade arbeiten wir, oh, kann ich das erzählen? Ja, ich glaube schon, wir arbeiten an einer Fettcreme, also sowas wie, was man jetzt denken würde, was man so zwischen Waffeln oder sowas machen würde. Kannst es auch in Schokolade zum Beispiel einsetzen oder andere Sachen. Also das ist quasi wie ein Fruchtpulver. Das kannst du dann schon, es hat halt noch einen relativ hohen Ballaststoffgehalt, deswegen beschäftigen wir uns halt damit, weil das ist nicht ganz so trivial, das dann einzusetzen, weil das schlecht löslich ist und auch schlecht benetzbar und so. Deswegen beschäftigen wir uns halt noch damit. Aber ja, theoretisch kann man da schon relativ viel machen. Kannst auch in Joghurt einrühren, so als Fruchtkomponente. Es schmeckt halt schon noch nach Johannisbeere. Ist halt nicht süß, weil der Saft ist natürlich weg. Also es hat kaum noch Zucker.
Super krass interessant. Ich fühle mich auch so, als wenn wir mit irgendjemandem reden aus so einem Geheimlabor. So, oh, kann ich das erzählen? Darf das die Welt überhaupt schon wissen?
Ja, das sind alles öffentlich geförderte Projekte, das dürfen alle wissen.
Ja, finde ich richtig, richtig super. Ich weiß nicht, Wendy, hast du noch eine Abschlussfrage?
Nö, also ich finde, es war jetzt super viel. Ich habe das Gefühl, ich musste erstmal alles verarbeiten in meinem Kopf so. Danke dir auf jeden Fall, Susi. Das war alles super spannend und ich finde es toll, dass wir so Freunde, Freundinnen haben, die so interessante Sachen machen in ihrem Leben.
Oh ja, richtig cool. Danke für euer Interesse, freut mich.
Ja, genau, super, dass du da warst. Ich schließe mich da an. Ich finde das auch richtig gut, wenn man so irgendwie, naja, wie soll ich das sagen? Also manchmal denke ich mal so, oh krass, ich gucke ja auch mal, was andere Leute so in Podcasts einladen, wo ich so denke, ja, wir haben ja doch nicht so einen großen Namen, aber manchmal oder sehr oft, sind die Leute direkt vor der eigenen Nase. Und ich meine, wir haben schon öfters darüber geredet, Susi und ich so, aber auch noch natürlich nicht so detailliert, weil das natürlich auch mal Zeit beansprucht und es gibt ja auch so andere Dinge. Aber gerade das finde ich auch ein extrem spannendes Feld, worüber sich die meisten Menschen, zu denen zähle ich mich auch absolut dazu, sehr selten Gedanken machen, weil man eben als Endverbraucher das sieht, ne, was, ne, die Fettcremeschnitte da oder die Gesichtswurst oder, ne, also dann als Endprodukt, und dann ist es so, ja, aber diese lange Entwicklung, ne, und ich fand das auch, genau, das fand ich auch noch süß, du hast gesagt, ihr backt dann auch und ihr guckt da, was man da machen kann, also habt ihr da quasi so ein richtig kleines Küchenlabor, muss ich mir das so vorstellen?
Ja, wir haben ein Backlabor, nennt sich das bei uns. Das ist also ein Lebensmittellabor, wo wir auch einen Etagenbackofen haben und so, und wo wir auch so Mini-Backsachen machen können, ja.
Das gehört auch dazu.
Ja, wenn man das studiert, dann muss man immer viel essen auch.
Ja. Okay, vielleicht haben wir ja auch irgendwelche Leute da draußen, die jemand kennen, der noch ein tolles Studienfach sucht. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Studienfach mit Zukunft, weil Leute werden immer irgendwie was essen müssen, egal in was für einer Form das ist. Und genau, deswegen vielleicht habt ihr Bock, das zu studieren, was du studiert hast. Dann habt ihr irgendwann auch einen Doktortitel und ja, vielleicht kannst du noch abschließen.
Das vielleicht nicht direkt, aber ihr könnt bei Dr. Susi sein, das ist doch super.
Genau, ihr könnt bei Dr. Susi sein, Vielleicht kannst du ja noch abschließend sagen, worüber du deine Doktorarbeit geschrieben hast.
Ach so, ja, kann ich sagen, weil wie hieß der Titel nochmal? Also ich habe mich beschäftigt mit Wechselwirkungen von, wie hieß der Titel? Also es ging auch um Reststoffverwertung, also aus der Fruchtsaftverarbeitung. Ich habe mich also mit den Tresern beschäftigt und die Wechselwirkung dieser Komponenten, also der hauptsächlichen Ballaststoffkomponenten, mit Makromolekülen aus Weizen, also wie quasi, wenn man das jetzt einsetzt in einem Brot zum Beispiel oder in einem Teig, was passiert dann da, wie sind da die Interaktionen? Ich glaube, Interaktion war auch das erste Wort.
Ja, das ist schon also, 2 Jahre her. Ich glaube, ja, und diese Doktortitelarbeiten haben ja immer sehr, sehr lange, lange Titel. Also die sind ja immer unwahrscheinlich lang und komplex. Also da sagt da keiner Gummibärchen, Punkt, Ende zum Beispiel. Ne? Also das deswegen alles gut, dass du das nicht mehr weißt. Wir haben nicht mal Doktortitel, mit denen wir angeben könnten oder irgendwelche Arbeiten. Aber was wir jetzt gleich noch haben, ist, ich muss noch meine To-Do-Aufgabe von letzten erfüllen. Und zwar haben wir da auch keine Zeit mehr. Und ich habe ganz groß gesagt, ich werde erklären, was Resilienz ist. Und das mache ich jetzt noch ganz schnell. Also da könnt ihr auch zuhören. Das sind Sachen, die ich mir erlese. Da habe ich auch keinen Doktortitel. So. Das ist alles frei verfügbares Wissen, was wir einfach nur weitergeben in diesem Podcast. Und dann natürlich noch unsere wunderbaren Musiktipps. Und auch Susi hat sich vorbereitet mit Musiktipps für unsere wunderbare Playlist.
Habe ich.
Sehr gut. Also noch dranbleiben, alle, die schon so lange zugehört habt. Oder ihr könnt das Ding ja auch in 2 Etappen hören oder so. Ne? Also ist ja hier immer frei verfügbar. Also Resilienz. Resilienz ist so ein Wort, was in letzter Zeit so ein bisschen gehypt wurde. Was heißt gehypt wurde? Leute sagen das hin und wieder, es wird immer von Resilienz gesprochen. Und das kommt ursprünglich aus dem Lateinischen, wie viele Wörter, die clever klingen. Und heißt im Prinzip zurückspringen oder abprallen. Ne? Also das Resiliere, wie das im Lateinischen dann direkt heißt. Und hier sagt man, ganz allgemein gesprochen, ist es im Prinzip, wie man auf gewisse Faktoren reagiert. Also das kennen wir alle vielleicht im Arbeitsleben oder Alltagsleben. Einer kommt mit Stress oder Privatleben mit Stress oder, sag ich mal, Schicksalsschlägen oder vielleicht irgendwelchen Ereignissen, die nicht so cool sind, viel besser zurecht und andere eben nicht. Und natürlich hat diese Resilienz, vor allem ist sie bekannt geworden oder spricht man davon, wenn es auch um Traumata geht. Ne? Und es gibt auch Sachen, die Resilienzen begünstigen. Zum einen hat man auch festgestellt, dass gewisse Gene oder Strukturen eine Voraussetzung dafür sind, ob ein Mensch resilient ist oder nicht. Aber natürlich auch Sachen wie, was für ein Umfeld lebe ich, ja, was für Ressourcen habe ich generell. Also ganz salopp gesagt, wenn man jemanden ein Auto anzündet von jemandem, der sehr reich ist zum Beispiel, dann würde er denken, okay, ja, ist doof, geht weiter, aber weil er diese Ressource Geld zum Beispiel hat. Oder wenn jemand in einem sehr guten familiären Umfeld ist und großen Freundeskreis, der kann vielleicht dann das besser verarbeiten, falls er im Rollstuhl vielleicht sitzt durch einen Unfall, als jemand, der ganz alleine da steht. Ne? So ganz grob gesprochen. Und man hat ganz interessant festgestellt, also diese Resilienzeigenschaft wird vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen untersucht. Und da haben die wirklich große Studien gemacht, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, wer sich dafür interessiert, kann das gerne nachlesen, wo man geschaut hat, okay, diese Kinder kommen jetzt zum Beispiel aus einem Gebiet, wo sie schlimme Traumata erlebt haben, zum Beispiel aus Kriegsgebieten, und wie gehen die damit um? Ja, weil man natürlich, und das ist ganz interessant, dieser Punkt, schaut, wer ist denn resilienter, wo können denn Anhaltspunkte für Resilienz sein, auch im Verhalten und so weiter, um dann gezielt die Leute zu fördern und denen zu helfen, die nicht resilient sind oder weniger resilient sind. Also man versucht quasi, also als These, wie kann man seine Ressourcen der Psychotherapie, der Hilfen etc. besser strukturieren und gezielter einsetzen. Also deswegen ist es ganz interessant festzustellen, wie resilient ist eigentlich jemand. Und genau, und da hat man eben auch, was man da auch oft sieht, sind einige Kinder verarbeiten, auch Erlebnisse innerhalb einer Familie, die schlimme Traumata beinhalten, relativ gut, können sich auch sehr gut in das Sozialleben später wieder einfügen und eben andere gar nicht mehr. Also ihr merkt, ich habe sehr viel Zeit Verbrechen-Podcast gehört. Da war nämlich dieses Thema Resilienz und mit Kindern und so ein großer Punkt. Und, ne? Und Verwundbarkeit ist zum Beispiel das Gegenteil von Resilienz. Ne? Also man durchlebt Erfahrungen, traumatische Erfahrungen und so weiter und ist kann sein Leben, sag ich mal, so ganz banal weiterleben. Und und wer sagt, okay, krass, Resilienz, hast du meine Zeitverbrechen-Podcast-Folge für mich für dieses Beispiel, sage ich, ja, na klar. Also, für alle Leute, die da ein gutes Beispiel haben wollen, können sich alle mal die Folge anhören, wie Frau B. ihren Vergewaltiger besiegte von Zeitverbrechen. Das ist eine sehr interessante Folge, die diese Resilienz extrem beleuchtet. Natürlich hat das, wie soll ich sagen, sind beide Fälle nicht so gleich. Ich erkläre gleich noch, was für Fälle es sich allgemein handelt. Aber ich denke, so beispielhaft kann man das schon gut nehmen. Und zwar geht es hier um eine Gefängnisdirektorin, die sich freiwillig als Geisel quasi hat nehmen lassen und Austausch für eine andere Geisel. Und die wurde von quasi einem Insassen dort vergewaltigt. Und die hat das, sage ich mal, so gut überstanden, dass sie nach 3 Tagen wieder am Schreibtisch saß und weitergearbeitet hat. Ja, und in dieser Folge wird auch eine andere Frau noch beleuchtet. Die war, also ihr Ehemann war Polizist und der wurde von Terroristen erschossen. Und diese Frau ist daran kaputt gegangen, ihr Leben lang, bis heute. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Genau, das ist Resilienz. Ich hatte das erklärt, erklärt nicht. Jetzt habe ich es erklärt, aber in der anderen Folge habe ich gesagt, ich erkläre was dazu. Jetzt habe ich meine Pflicht getan. Wir sind alle ein Stückchen klüger, auch ich. Und jetzt kommen wir zu den Musiktipps. Bei uns ist es ein ständiger Sprung. Vom Tiefen zum absolut Heiteren. Wir sind das schon gewohnt. Von Traumata, Leichen zerstückeln, Lebensmitteltechnik, wir können alles hier. Wendy fängt erfahrungsgemäß meistens immer an mit den Musiktipps. Wendy ist ein bisschen musikalischer als ich nämlich.
Okay. Meinst du? ich habe 2 Songs und zwar habe ich einmal von einer Person, die ich auch kenne, aus Warschau, die ist super cool, sie heißt Tamar, also mit Doppel-R am Ende, Tamara, aber ohne A und dann Doppel-R, naja, Tamar und sie hat zusammen mit einer Freundin, die heißt Nadja W. Punkt, Nadja mit Nastja mit S-T-J-A am Ende quasi. Genau, und die beiden haben einen Song gemacht, der heißt Us, also wie wir. Und das ist ein wunderbarer Song, den ich gerne mit einbringen möchte. Und als zweites habe ich, da war auch schon mal auf jeden Fall ein Song dabei, von Landy Hecht, also Lande, L-A-N-D-E, Hecht. Sie ist eine wunderbare Singer-Songwriterin, könnte man sagen. Und sie hat gerade einen neuen Song rausgebracht, der heißt December, sehr passend zum Monat. Die 2 Songs bringe ich ein, finde ich beide richtig super. Und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei, wenn ihr unsere Playlist hört, die wunderbar ist und die ihr jetzt auch alle finden solltet, weil ich es auch extra, glaube ich, auf unserem Instagram-Account auch nochmal gespeichert habe bei Highlights. Also viel Spaß damit.
Genau, Hauptsache man kann dancen. Wenn die irgendwann 30 Milliarden Follower hat, kann man die auch endlich bei Spotify so finden. Schickt die auch gerne weiter. Klickt einfach auf Follow. Ich habe das schon mal gesagt. Das ist so großartig, wenn man eine Playlist hat, die sich einfach selbstständig erweitert. Susi, was hast du denn heute auf der Liste für uns?
Ja, ich hatte keine Vorgaben. Ihr habt einfach nur gesagt 2 Lieder. Deswegen habe ich überlegt, was mich dieses Jahr beschäftigt habe, weil das was auf meinen Spotify-Highlights war.
Sehr gut.
Und das ist ein Song, den hat mir ein Kumpel empfohlen und den habe ich, glaube ich, eine Woche lang fast nonstop gehört. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas hat dieser Song. Und zwar ist es eine Band aus Mecklenburg-Vorpommern, Die Kerzen. Weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja, ich kenne die Song, persönlich sogar.
Wirklich?
Ja.
Der Song witzig. Ist In der Nacht hast du geweint. Dieser Song ist wirklich, ich weiß auch nicht, irgendwas hat der. Ich konnte den nicht mehr aufhören, den zu hören.
Cool.
Und das zweite ist mein Top-Hit 2020, was auch ganz oben auf meinen Jahresrückblick war. Und zwar ist es Seed, weil das erinnert mich an unseren Sommerurlaub, weil das haben wir da ganz oft gehört, das Lied. Also das, was dieses Jahr rauskam, Hail Bob oder Haley Bob, so wie die das sagen. Genau, das sind meine 2 Lieder.
Sehr gute okay. Auswahl.
Ja, und was für ein Zufall, dass du die Band persönlich kennst, Wendy, das ist ja irre.
Ja, die wohnen in Berlin jetzt mittlerweile und ich habe guten Kontakt mit denen.
Cool. Ja, schöne Grüße.
Mach ich.
Also eine meiner Songs heute ist von Tina Dico, No Time to Sleep. Ich habe letztens angefangen, das Buch von Margarete Stokowski zu lesen, Die letzten Tage des Patriarchats. Und da schreibt sie in einer Kolumne über diesen Song, habe ich mal angehört, fand ich gut. Und der zweite Song, Eminem hat ein neues Album rausgebracht, und zwar die Seite B quasi. Von seiner Seite A, obviously, die er glaube ich, Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres veröffentlicht hat. Und genau, die habe ich natürlich durchgehört, und ich bin ja Eminem-Fan. Also zumindest von der Musik, ich finde, er hat es ganz schön drauf, muss ich sagen. Und ich höre eigentlich normalerweise gar nicht so diese Richtung, aber Eminem holt mich dann doch wieder ab. Erinnert mich vielleicht auch sehr an meine Jugend. Auf jeden Fall würde ich da den Song Tone Deaf auf die Playlist setzen, weil ich finde, es ist ein sehr guter Song vom Album. Okay, das war's. Wir sind am Ende angekommen. Das war's schon wieder von uns. Schade, schade.
Schade, aber, schade. Wirklich.
Oder? Jetzt, aber wir sind in 2 Wochen wieder da. Dann haben wir für euch neue Sachen im Gepäck. Hat schon auch musikalisch mega geballert. Es wird ein neues Intro geben, es wird ein neues Outro geben. Wir werden mehr Gäste haben, 2021. Und genau, ansonsten, ich weiß nicht, ich finde das immer so mit diesen Rutschgutreihen. Ich meine, manchmal, das sagt man halt so, das ist halt so drin, aber das erinnert mich immer daran, als würde man 12 Uhr auf einen Berg gehen mit einem Schlitten und dann reinrutschen ins neue Jahr. Also das habe ich mal Bild davon im Kopf ist so, ja, frohes Neues, ja, 2020, man war halt da, ich weiß nicht, ob 2021 besser wird, aber
die Latte ist nicht so hoch, würde ich sagen.
Die Latte. Ja, das stimmt. Feiert trotzdem irgendwie gut Silvester. Haltet euch an die Regeln. Und wir verabschieden uns jetzt auf Rumänisch. Und zwar heißt auf Rumänisch Tschüss, Pa.
Ha.
Pa oder Ha?
Pa. Also es wird P-A geschrieben. Und ich habe mir das bei Google P-A genau angehört. Und man muss das P, man darf das nicht so hart sprechen. Also nicht wie Paula, sondern Pa. Pa. Ba.
Ha. Ba. Ba. Okay.
Gut. Ba.